Guten Morgen, Jenny hier. Wieder an der Stelle. Ich stelle fest, es ist etwas doch eher 2 Wochen Rhythmus mäßig. Aber ja, passiert. Vielleicht dann nächste Woche doch wieder eine Folge. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr vergebt mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich versuche wenigstens den 2 Wochen Rhythmus einzuhalten. Es ist aktuell angespannt. Beruflich, privat. Ich musste letzte Woche tatsächlich einige Gespräche absagen, Termine verschieben, wegen privaten Problemen. Aber das hole ich alles nach. Und da habe ich auch schon neue Termine und freue mich drauf. Und das kriegt ja auch alles auf die Ohren. Aber das Sachen passieren. Ja. Sachen passieren, die man so nicht plant. Und dann ist eine ganze Woche im Arsch. Und dann wird es zum Glück wieder besser. Aber das Leben ist gerade für alle, glaube ich, nicht so leicht. Und an der Stelle hoffe ich, dass, wenn ihr das hier auf die Ohren kriegt, alle 2 Wochen, euch das immer noch reicht. Und ihr trotzdem Spaß an dem Podcast habt. Heute bringe ich euch 2 Gespräche mit, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die mir auch sehr, sehr wichtig waren, sie mal zu fühlen, führen, fühlen und führen. Das eine ist mit Ira, sie hat ein Buch geschrieben über Russlanddeutsche, die Erfahrung von Russlanddeutschen in den 90er Jahren in Deutschland anzukommen mit dem Rassismus hier. Und auch in dem Buch sieht man mal wieder, die deutsche Gesellschaft ändert sich nicht wirklich und nicht viel. Die Reaktion auf sogenannte Fremde ist immer, immer schon in Deutschland furchtbar radikal und furchtbar aggressiv gewesen und bisweilen auch tödlich. Ob Russlanddeutsche, ob andere Migranten, es ist immer wieder derselbe Scheiß. Und das ist natürlich schlimm. Der Unterschied zu den Russlanddeutschen mittlerweile, würde ich sagen, ist tatsächlich die Tatsache, dass Russlanddeutsche viel, viel mehr ankamen. Ich glaube, soziale Medien machen die Reaktion auf Flüchtlinge viel aggressiver und noch viel schlimmer als zuvor in der deutschen Vergangenheit. All dieweil Folgendes passiert: Du kriegst diese ganzen Sachen andauernd mit. Es wird dir andauernd berichtet. Und weil du es im Zeitalter von sozialen Medien andauernd auf die Nase gebunden bekommst, was denn da alles so schlimm darin ist und dass die Gewalt zunimmt und das ist ja alles so furchtbar und Deutschland geht unter und Deutschland wird ein Kalifat. Solche Arten der Berichterstattung oder der Tatsache, dass alle nur noch dieses Problem sehen und nichts anderes mehr und denken wirklich, Deutschland geht jetzt unter und wird so ein Kalifat und so ein Schwachsinn, das macht es viel einfacher für die radikalsten Teile dieser Gesellschaft, noch radikaler und noch aggressiver als früher vorzugehen, sodass hier mittlerweile wirklich auch die Neonazis aus allen Ecken gekrochen kommen und sich bemüßigt fühlen, zu denken, dass die gesamte Gesellschaft jetzt kein Problem mehr damit hat, dass sie demonstrieren für Adolf Hitler und für Gewalt gegen Flüchtlinge und für Gewalt gegen Muslime und für Gewalt gegen alles, was nicht biodeutsch ist. Und am besten Remigration gemacht wird, also auch für Menschen mit 2 Staatsangehörigkeiten. Und man sieht ganz gut an den USA, wo das alles hinführt, bis hin zu, wir denken jetzt mal als Regierung darüber nach, ob wir nicht das Recht auf fairen Prozess, auf das Recht auf deine grundsätzlichen Rechte, wenn du verhaftet wirst, abschaffst. Also so der Grundtenor von Dingen, die da dich schützen vor staatlicher Willkür. Und ich meine nicht nur staatlicher Willkür, sondern auch von absolutem Chaos der Gesellschaft. Wenn Habemus Corpus abgeschafft wird, dann kann irgendein Typ sagen, ich bin hier die Polizei, ich verhafte dich jetzt. Und du weißt nicht, ob das wirklich die Polizei ist. Weil in den USA sieht man Leute wirklich in Zivilkleidung einfach Menschen von der Straße wegschnappen. Die sagen, wir sind ICE, die sagen, wir sind Polizei, man kann es kaum erkennen, sie weisen sich nicht aus. Und wenn du dich noch nicht mal mehr darauf verlassen kannst, dass du ein faires Verfahren bekommst, dass du deine Rechte gewahrt bekommst während des ganzen Prozesses der Verhaftung, also warum zum Teufel sollst du dich selber noch an Gesetze halten? Warum solltest du mit irgendjemandem mitgehen, der von sich sagt, er ist Polizei oder eine staatliche Institution? Warum solltest du auf irgendjemanden hören? Also wirklich so grundlegende Verträge, die man als Bürger mit dem Staat und der Gesellschaft hat. Und zwar nicht nur durch Gesetze, sondern durch wir haben uns hier an bestimmte zivilisatorische Regeln gewöhnt und halten die auch ein. Wenn das alles wegbricht, dann hast du, also, dann hast du absolutes Chaos. Also ich verstehe nicht, wie Menschen dem zustimmen können. Ganz ehrlich. In keinster Weise macht das irgendeinen Sinn. Kein Konservativer, kein echter Konservativer, der wirklich sagt von sich, ich bin konservativ. Was übersetzt ja bewahren bedeutet. Ich hatte Thomas Biebricher hier. Ich empfehle diese Folge jetzt und jeden Tag. Immer und immer wieder. Weil ich mit Thomas Biebricher über sein Buch Mitte rechts gesprochen habe. Also unbedingt lesen, unbedingt die Folge angucken. Es macht für keinen Konservativen, der sich selbst als ich möchte etwas bewahren definiert, absolut keinen Sinn, das nachzuahmen, was Donald Trump und MAGA machen. Denn das ist nichts, auch also wirklich gar nichts hat das zu tun mit bewahren. Das hat nur damit zu tun, etwas zu zerstören, eine autokratiefaschistoide Gesellschaft, Einstellung auszunutzen und noch schlimmer zu machen. Und die Idee dahinter ist, also es trifft ja nur die anderen. Es trifft ja nur die Fremden. Und meine Güte, wie kann man in Deutschland leben und in Europa und sich denken, das ist eine tolle Idee. Haben wir ja noch nie gemacht. Haben wir ja noch nie gesehen, dass das absolut schief geht. Also jeder in der CDU, CSU, der das mitmacht und das nachahmt, was in den USA abgeht, ist kein Konservativer, sondern das ist ein autokratischer, faschistoider Politiker, der diese Gesellschaft zerstören will, der die Demokratie zerstören will, der grundsätzliche Regeln des Staates zerstören will. Und nein. Also die Gegenreaktion auf das, was Trump da macht, auf das, was in Großbritannien mit Labour abgeht, die auch nur die Reformpartei nachahmen, ja, und in ihrem Hass auf Migranten. Das, also die Gegenreaktion innerhalb auch der konservativ denkenden Kräfte wird massiv sein. Und die Gegenreaktion wird sein, also wir müssen jetzt endlich mal was machen, was Sinnvolles. Gegen Armut. Gegen Ungerechtigkeit, gegen Ungleichheit, gegen die Aushöhlung des Staates durch reiche Oligarchen und durch faschistoide Kräfte auf der ganzen Welt. Das muss und wird die Gegenreaktion sein. Denn alles andere ist das Ende nicht von Demokratie nur, sondern von Staatlichkeit an sich. Ich glaube, auf der linken Seite gibt es Anarchisten, ja. Die stellen sich immer vor, also wenn der Staat uns alle in Ruhe lässt und wir friedlich zusammenleben und Anarchie herrscht und so, das passiert nie. Deswegen war ich von dieser Sichtweise noch nie überzeugt, weil Anarchie immer nur Recht des Stärkeren bedeutet. Und was dann passiert, sehen wir, wie gesagt, völlig in den USA. Keine Rechte für die Schwachen und alle Polizei- und Militärgewalt für die starken Rassisten und Faschisten. Und ja, Donald Trump ist ein Faschist. Und Ich sage nicht Nazi, ich sage Faschist. Weil nach Definition sind Faschisten Folgendes. Faschismus ist eine politische Ideologie und Bewegung, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufkam und sich durch extreme Formen von Nationalismus, Autoritarismus, Militarismus und Unterdrückung der Opposition auszeichnet. Zudem gehört dazu eine ausgeprägte Form von Rassismus, Führerprinzip, Diskriminierung und Unterdrückung. Also wir haben in den USA immer einen ausgeprägten Nationalismus. Das ist, also was die als Patriotismus bezeichnen, das ist einfach nur Nationalismus. Das ist nicht gesund, was die da gemacht haben, schon nie. Autoritarismus so und so, Militarismus. Die Trump-Regierung hat angekündigt, wir wollen noch mehr Geld ins Militär stecken. Noch mehr Geld ins Militär. Das Militär soll an der Grenze innerhalb unseres Landes praktisch zum Einsatz kommen. Übrigens, am liebsten wollen wir mit Militär gegen die Banden in Mexiko vorgehen, ohne die mexikanische Regierung einzubinden oder zu fragen. Wir wollen das einfach so machen. Mexikos Präsidentin hat schon gesagt, nein, das wäre Kriegserklärung praktisch, wenn ihr mit eurem Militär auf unserem Grund und Boden einfach so Militäraktionen macht, ohne uns einzubinden, ohne uns zu fragen. Das ist ein Angriffskrieg. Ja. Rassismus, muss ich da dann mehr sagen, Diskriminierung, Unterdrückung, also das Rückabwickeln von DEI. Ich bin mir ziemlich sicher, alle sagen, ach, was ist denn das für ein woker Bullshit? Was Trump rückabwickelt, ist die Bürgerrechtsbewegung. Das ist die Bürgerrechtsbewegung. Gleichbehandlung vor dem Gesetz von Menschen mit schwarzer Hautfarbe, von Frauen, das ist die Bürgerrechtsbewegung. Und das soll alles weg. Alles ist irgendwie DEI und Woke, was Donald Trump, der Heritage Foundation und Co. nicht passt. Also, das ist doch völliger Wahnsinn. Und in Deutschland wäre das übrigens ein Bruch mit Artikel 3 Grundgesetz. Frauen und Männer sind gleich, alle Menschen sind gleich. Deswegen hat man sowas ja auch nicht als irgendwie Executive Order. Und deswegen hat man das in der Verfassung, damit sich keiner darüber hinwegsetzen kann. Ah, okay, und Donald Trump setzt sich so und so über die Verfassung hinweg. Ihm ist das alles scheißegal. Will sagen, ja, Donald Trump ist ein Faschist. Seine Anhänger sind Faschisten. Und es ist völlig in Ordnung, sie so zu benennen. Ich habe nicht gesagt Nazis. Und ich mache auch einen Unterschied zwischen den Neonazis in Deutschland und den Nazis im Dritten Reich. Das ist schon ein Unterschied. Aber Faschisten. Faschisten kommen jetzt aus allen Ecken gekrochen. Und deren Ideologie, deren Plan für die Staaten dieser Welt geht für niemanden gut aus, der nicht selber Milliardär ist. Und selbst die fangen an zu kuschen. Die Entwicklung der Menschheit, die wir in den letzten 100 Jahren durchgemacht haben, war blutig und voller Krieg und voller Opfer. Und das alles zurückzufahren, weil ein paar alte weiße Männer nicht damit klarkommen, dass Frauen gebildet sind, ihr eigenes Geld verdienen und nicht von Männern mehr abhängig sind. Oder dass Schwarze jetzt genauso erfolgreich sind wie sie, wenn nicht sogar erfolgreicher, weil sie hart dafür gearbeitet haben. Oder dass wir jetzt in Deutschland ein paar Menschen haben, die muslimischen Glaubens sind und diesen Glauben auch ausüben wollen. Ja, wir wissen doch alle, in der nächsten Generation ist Glauben so und so Schmö. Die deutsche Gesellschaft erzieht das einem sozusagen raus, aufgrund der Tatsache, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ja, also Religiosität wird früher oder später so und so kein Problem mehr sein. Auch nicht in Deutschland, auch nicht in Europa. Sich auf ein paar Extremisten zu konzentrieren, zerstört nur unseren Staat und unsere Demokratie. Was man besser machen kann, ist sicherlich dafür zu sorgen, dass die Moscheen nicht mehr besetzt werden von irgendwelchen ausländischen Extremisten, Predigern, sondern von in Deutschland Ausgebildeten. Aber das ist politisches Handeln, das ist alles möglich. Experten haben da schon sehr, sehr lange vorgewarnt. Also ja, dann arbeitet doch bitte mit diesen ganzen muslimischen Einrichtungen zusammen, besorgt euch eure eigenen Prediger und dann wird das alles sozusagen entradikalisiert. Das ist alles möglich. Aber weil man jetzt im Fernsehen halt mehr Menschen mit LGBTQ-Ausrichtung sieht oder weil man mal Menschen sieht, die muslimischen Glauben haben, weil man das Gefühl hat, das überfordert mich, weil Medien davon berichten, weil man das sieht, ist es noch lange kein Problem. Ja? Deutschland ist weiterhin so sicher wie noch nie. Es sei denn, man ist eine Frau. Aber dann ist das Problem Mann. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche Religion oder Hautfarbe, Mann ist das Problem. Und da ist sicherlich auch noch einiges zu tun. Aber wenn Politik sagt, nein, wir wollen die Frauen ja vor den Fremden beschützen und dann gleichzeitig ankommt und sagt, wie die AfD, ja, aber die deutschen Männer, die ihre Frauen verprügeln, ja, das ist ja kein Problem. Das ist ja, wir wollen ja bloß nicht, dass die importiert werden, diese Frauenschänder. Wir haben genug Frauenschänder hier. Um die kümmert ihr euch gar nicht. Um die wollt ihr auch euch nicht kümmern. Ihr wollt, dass Opa Enno seine Oma Erna ganz in Ruhe verprügeln kann. Und dass wir alle weggucken. Ihr habt nur ein Problem damit, dass ein syrischer Flüchtling kommt und vielleicht Oma Erna dann im Pflegeheim pflegt oder was. Also, das ist doch alles so ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Schwachsinn. Ich habe keinen Bock darauf, dass wir so enden wie die USA. Und da geht es ja langsam hin. Weil weder die SPD noch irgendeine andere Partei aktuell wirklich mental in der Lage ist zu verstehen, wenn ihr die Politik der AfD nachmacht, wird es nicht besser. Es wird sogar noch schlimmer. Und auf der anderen Seite, ach oh Gott, dieser Kulturkampf der Konservativen, es ist einfach alles nur noch zum Kotzen. Nur noch zum Kotzen. Und gleichzeitig reden sie nur davon, oh, wir stehen auf der Seite von Israel, während Israel in Gaza praktisch Völkermord begeht. Das ist ein Genozid. Ganz einfach. Und sie sagen es auch ganz offen, wir wollen, dass die Leute da nicht leben können oder wollen. Wir wollen, dass sie verschwinden. Im Prinzip löst die Regierung Netanjahus aktuell eine Fluchtbewegung aus. Bin mir ziemlich sicher, die Konservativen in Deutschland hätten eigentlich ein Interesse daran, eine Flüchtlingskrise zu verhindern. Denn wo gehen denn diese Leute hin, wenn sie aus Gaza vertrieben werden und aus der Westbank? Wo sollen sie denn alle hin? Also es ist wirklich, keiner denkt hier mehr von 12 bis Mittag. Es ist kein Wunder, dass Leute wie Donald Trump, diese ganzen faschistoiden Leute, es ziemlich leicht haben, die Demokratien völlig umzukrempeln bzw. ihnen den Rest zu geben. Weil die Politiker, die wir an der Macht haben, absolute Nullnummern sind. Absolute Nulpen. Nur mit Populismus unterwegs sind. Und die echten Probleme der Menschen nicht lösen können oder wollen. Weil dann müssen sie sich ja mal mit solchen Oligarchen und Familienunternehmen, Stiftungen anlegen, die einfach nicht etwas abgeben möchten. Die einfach zu faul sind, das Geld, was sie auf der hohen Kante haben, zu investieren, um ihre Unternehmen besser zu machen. Das sehen wir, wie gesagt, ganz toll an den USA und deren Zollpolitik. Die USA haben keine vernünftigen Produkte, die auf dem Weltmarkt mehr bestehen. Ihr Agrar Mittel sind alle Schrott, voll mit irgendwelchen Hormonen und Medikamenten und chlorgewaschenen Hühnchen. Wer will denn diesen Müll essen? Natürlich sollte Europa nicht zulassen, dass dieser Müll hier irgendwie auf unseren Markt kommt. Die Ford Pickups. Erstmal, wer soll die in Deutschland kaufen? Außer vielleicht im ländlichen Raum ein oder der ein oder andere. Ich habe schon welche gesehen, aber nicht allzu viele. In der Stadt kannst du damit gar nichts machen. Findest du keinen, noch nicht mal einen Parkplatz, findest du noch nicht mal im ländlichen Raum. Ja? Die einzigsten Parkplätze für diese Pickups hast du, wenn du dein eigenes Haus entsprechend gebaut hast und deine Einfahrt und deine Garage. Sonst kannst du diese furchtbaren Autos hier nirgendwo parken, mal abgesehen vom Benzinverbrauch. Also absolute Katastrophe. In den USA hat man also Produkte, die keiner will, die auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig sind und Donald Trump will sie jetzt absolut jedem aufzwingen. Weil die Amerikaner nicht kapiert haben oder nicht kapieren wollen, wie der freie Markt wirklich funktioniert. Sie sind nur der Meinung, wir sind die Größten und die Besten und wir zwingen allen alles auf, weil die sind ja von uns abhängig. Während sie gleichzeitig andauernd vom freien Markt schwabulieren und so tun, als ob Kapitalismus das Beste ist, während, wie der Kapitalismus halt funktioniert, ihnen kräftig in den Arsch getreten wird. Weil der freie Markt tatsächlich so Sachen geregelt hat. Wie zum Beispiel, wir wollen euren Biomüll nicht essen und wir wollen eure teuren, ineffektiven Autos nicht fahren. Keiner will euren Schrott. Alles, was ihr habt, sind Handys, die in China produziert werden, weil da das Know-how ist. Also insofern, dass das Know-how, die handwerkliche Fähigkeit vorhanden ist, en masse, um das zu produzieren. Und auf der anderen Seite habt ihr so Monopole bezüglich Dienstleistungen, Internet, Computer, Software etc. pp. Das ist alles, was sie noch im Angebot haben. Und das ist nicht alternativlos, um ehrlich zu sein. Und das sollten wir uns langsam auch mal klar machen. Und das sollte Politik auch ganz klar übrigens Unternehmern in Europa und Deutschland sagen. Das ist alles nicht alternativlos. Was wir brauchen, ist ja tatsächlich ein neuer Deal zwischen Gesellschaft und Unternehmen. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn man einen Deal macht wie: Wir arbeiten ein bisschen mehr, wir entlasten die Unternehmen, aber dann muss auch investiert werden, und zwar wirklich. Und es kann nicht sein, dass immer nur Steuerentlastungen für Unternehmen kommen, und das trifft dann übrigens hauptsächlich Konzerne, Belastung für die Arbeiter, und am Ende des Tages ist das Vermögen und die Dividenden einiger weniger gestiegen, aber es wurde nichts investiert, es wurde nichts innovativ vorangebracht, es wurde nichts gemacht, außer die Arbeiter noch mehr auszuquetschen, die Mittelschicht noch mehr zu schrumpfen und den Wut und die Frust in der Bevölkerung noch mehr nach oben zu treiben, was uns zu jemandem führen wird wie Donald Trump. Und wie gesagt, in den USA können Sie ja noch ganz froh sein, dass es Donald Trump ist, der diese ganze Bewegung ad absurdum führt, aufgrund der Tatsache, wie dumm er ist und egoistisch und korrupt. So offenkundig korrupt. Gerade eben hat Katar, also die Unterstützer von Hamas, wird mir, also wenn mir vorgeworfen wird, ich sei antisemitisch, weil ich Israel kritisiere und die Regierung und die Gesellschaft da auch, die einfach das alles mitmacht, was da passiert, in der Westbank und in Gaza. Wenn ich das kritisiere, wäre ich als antisemitisch gebrandmarkt. Während Donald Trump von der Regierung von Katar, vom Königshaus, einen 400 Millionen Dollar Jet geschenkt bekommt, einen fliegenden Palast, ein Flugzeug, das er immer so haben wollte, aber das in den USA selber nicht mehr produziert werden kann, weil die Anforderungen für die Air Force One so hoch sind, also auch da wieder, zeigt sich, in den USA kann nichts mehr wirklich richtig produziert werden, weil sie alle weder das Know-how noch das handwerkliche Geschick noch die Fähigkeit haben. Boeing selber, die Air Force One mal gebaut haben so dermaßen abgebaut bezüglich Innovation, handwerklichem Geschick. Die haben nur auf Gewinnmaximierung gemacht, die gesamte Produktionskette auf Subunternehmer abgestellt. Die ganze Firma geht den Bach runter. Wir alle wissen, Boeing baut Flugzeuge absolut unzuverlässig. Da fallen die Türen während des Fluges raus. Die haben eine Software, die das Flugzeug abstürzen lässt. Also das hat man von Boeing in den letzten Jahren gehört. Und Donald Trump lässt sich also, weil in seinem eigenen Land das nicht mehr alles funktioniert, von dem Königshaus von Katar einen 400 Millionen Dollar fliegenden Palast schenken und verkauft das als, ah ja, das ist ja ein total toller Deal. Wir kriegen das praktisch umsonst. Die USA kriegen das übrigens nicht. Donald Trump kriegt das geschenkt. Und Donald Trump will dann diesen Jet in seine eigene Präsidentenbibliothek überstellen, sodass er diesen Jet dann privat nach dem Ende seiner Präsidentschaft nutzen kann. Also nicht die USA, nicht die Bürger des Landes bekommen diesen Jet geschenkt, sondern Donald Trump selber. Das kommt lustigerweise kurz nachdem es so Gerüchte gibt, dass die Beziehung zwischen Donald Trump und Netanyahu so in einer Krise ist. Und dass Donald Trump überlegt, Palästina als Staat anzuerkennen. Das sind so zwei Nachrichten, die ich so am Wochenende bekommen habe. Also auf der einen Seite gibt es Gerüchte, Donald Trump will angeblich Palästina als Staat anerkennen. Und er kriegt von Katar, die die Hamas unterstützen, einen 400 Millionen Dollar Jet geschenkt. Von dem man sagt, es ist ein fliegender Palast. Also, das ist Korruption. Das ist absolute Korruption. Und das ist der Zustand der faschistoiden Bewegung im 21. Jahrhundert. Seien wir heilfroh, dass die Faschisten, die aktuell den Angriff auf Demokratien fahren, so dermaßen korrupt sind und so dermaßen zerfressen von Gier, dass es selbst den Anhängern dieser Leute mittlerweile nicht mehr koscher ist. Selbst Laura Loomer, eine wirklich Verschwörungstheorie, irre Rechtsradikale, selbst die hat öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass das nicht geht. Dass Donald Trump diesen Jet nicht annehmen darf, weil das Korruption ist. Ja, also selbst die größte Verschwörungstheoretikerin und Irre und Rechtsradikale und ich bete Donald Trump an, Anhängerin, hat gesagt, nein, das geht so weit. Das sind die Leute, meine Freunde. Puh. Insofern habe ich keinen Raum mehr für Bullshit, keine Nerven mehr für Bullshit, kein Verständnis mehr für AfD-Anhänger. Ist null. Ist absolut null. Ich habe aber auch kein Verständnis mehr für Politiker, die dieser Politik der AfD noch weiter hinterherrennen und sagen, ja, wir machen jetzt die harte Hand. Wir sorgen dafür, dass keine Migranten mehr kommen. Das ist doch alles Schwachsinn, Leute. Kümmert euch um die echten Probleme. Kümmert euch darum, dass die Kommunen entschuldet werden. Kümmert euch darum, dass Wohnungen gebaut werden. Und zwar Sozialwohnungen, ja? Damit der Wohnungsmarkt mal endlich entlastet wird. Kümmert euch um günstigere Preise. Kümmert euch darum, dass das hier eine faire Verteilung gibt. Wenn ihr von den Arbeitern verlangt, dass sie mehr arbeiten, dann müsst ihr auch diejenigen in diesen Deal mit einbeziehen, die über 1 Trillion Euro auf der hohen Kante haben als Unternehmen und als Unternehmer, die das Geld nicht investieren, nicht in Innovation stecken, sondern nur da sitzen und sagen, nein, wir wollen nicht, dass die Verbrenner abgeschafft werden, das ist so schlecht für unser Business. Ihr seid doch, wer hat euch ins Gehirn geschissen? Ganz ehrlich. Dann baut Produkte, die konkurrenzfähig sind. Anstatt rumzujammern. Wo ist denn euer Ruf nach dem freien Markt? Das hat nichts mit den Kosten der Arbeiter zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass ihr jahrzehntelang auf Produkte gesetzt habt, die jetzt am freien Markt nicht mehr gefragt sind. Dann investiert, macht's besser und hört auf, hier rumzujammern, ja? Ganz ehrlich. Ihr seid mit das Problem, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Keine Nerven mehr für diese Idioten. Ganz ehrlich. So. Und da ich jetzt alles ein bisschen mal rausgelassen habe, zu den Gesprächen heute. Also, mit Ira spreche ich über die Frage Deutsch genug und die Geschichte der Russlanddeutschen in Deutschland, ihr Ankommen, ihre Erfahrungen. Habe ich ja am Anfang schon erläutert. Und mit Sören Urbanski und Martin Wagner spreche ich über die kurze Geschichte einer langen Beziehung, nämlich die zwischen China und Russland. Ich hoffe, die Folge heute macht euch Spaß. Gebt mir Feedback jeglicher Art. Kommentare, E-Mails, was auch immer. Bewertungen freue ich mich sehr. Unterstützung für den Podcast. Finanziell geht alles. PayPal, Steady-Überweisung. Arbeite an einer neuen Wunschliste, die nicht bei Amazon ist. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde mal versuchen, es wieder in eine Art Wochenrhythmus überzuleiten. Aber dann sind die Folgen sicherlich nicht 3 oder 4 Stunden, sondern dann mache ich vielleicht ein Gespräch pro Folge. Ihr könnt mir ja mal Feedback geben, ob ihr da dem zustimmt. Also sozusagen eine Podcast-Folge, die so circa eine Stunde geht und ein Gespräch mit einem Gast. Gebt mir mal Feedback, ob ihr das wollt, ob ihr dem zustimmt. Und dann weiß ich, ob das ankommt, ob das gewünscht ist. Oder ob ich beim 2-Wochen-Rhythmus mit mehreren Gesprächen in einer Folge mit mehreren Stundenlänge bleiben soll. Würde mich jedenfalls freuen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge und meinen Gästen. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute Ira Peter zu Gast und wir wollen über ihr Buch sprechen, das heißt Deutsch genug? Fragezeichen. Warum wir endlich über Russlanddeutsche sprechen müssen, erschienen im Goldmann Verlag, dort für Euro zu haben. Den genauen Preis findet ihr alles in den Shownotes. Ich finde das. Irgendwie hat mich dieses Buch angesprungen, als ich es in der Vorschlagliste in meinen E-Mails gefunden hat, weil zufälligerweise die Freundin meines Bruders ebenfalls russlanddeutsche Wurzeln hat. Sie kommt auch aus Kasachstan. Und als ich ihr von dem Buch erzählt habe und von dem Gespräch, war sie hellauf begeistert. Und vielleicht hört sie ja diese Folge mal. Bin gespannt. Ira, auf alle Fälle, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Sehr ein Zufall. Und das treffe ich übrigens ganz häufig, dass jemand sagt, ja, irgendwie die Freundin des Bruders oder irgendeine Bekannte und sonst wie. Also ich glaube, jeder in Deutschland kennt irgendjemanden, der Russlanddeutsch ist.
Die Zahlen sind ja nicht gerade gering. Also nachdem ich dein Buch gelesen habe, da habe ich gedacht, nicht wenig Menschen sind ab den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Also Russlanddeutsche sind nach Deutschland gekommen. Und viele davon übrigens auch nach Ostdeutschland. Und da sitze ich ja. Und wir haben vor allem in den neuen Bundesländern eine große Community mit Russlanddeutschen. Und was einem da auffällt, jetzt vor allem nach der letzten Bundestagswahl, ist, dass sich die Wahlergebnisse für die AfD auch mit diesen Gebieten überschneiden, in denen sich die Russlanddeutschen eine neue alte Heimat gesucht haben. Und vielleicht kommen wir ja auch dazu, darüber noch zu sprechen. Bevor wir zu dem Buch kommen und der Frage, was sind Russlanddeutsche eigentlich und was sind deine Erfahrungen so gewesen beim Ankommen in Deutschland? Ira, wer bist du? Was machst du? Und wie verdienst du dein Geld?
Gute Frage. Vor allem die letzte. Das frage ich mich seit 8 Jahren immer wieder aufs Neue, weil seitdem bin ich selbstständig. Ich bin freie Journalistin, arbeite unter anderem für Zeit Online, bin auch Podcasterin, moderiere und neuerdings bin ich auch Autorin. Und geboren wurde ich in der Sowjetrepublik Kasachstan 83, das heißt, ich bin 41. Und habe dann, genau, mit 9 bin ich nach Deutschland gekommen mit meiner Familie, bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, habe in Heidelberg Literatur und Psychologie studiert, habe dann festangestellt im Bereich Marketing gearbeitet und dann habe ich mich ohne einen Plan B für die Selbstständigkeit entschieden, also habe einfach aus meiner Festanstellung heraus gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, da geht auch noch mehr Leben. Komm, zeig mir, was du zu bieten hast. Genau, und dann bin ich freie Journalistin geworden.
Gab es da Diskussionen mit der Familie?
Natürlich. Also, für meine Eltern ist es schwierig, irgendwie sich vorzustellen, was ich beruflich mache. Jetzt ist es ein bisschen konkreter geworden mit einem Buch. Aber am allerliebsten hätten sie es gehabt, dass ich Lehramt studiere oder dass ich Ärztin werde, Juristin, was auch immer, irgendetwas, das ihnen auch etwas sagt. Aber so, ich habe dann zwischendurch Social Media, Marketing und so Sachen gemacht. Das war für sie immer relativ abstrakt. Genau, und dass ich mich dann auch noch selbstständig gemacht habe, aus einer unbefristeten Situation heraus, das hat ihnen große, große Angst gemacht, weil sie dachten, oh Gott, wie wird das Kind die Rechnung am Ende des Monats bezahlen können?
Ja, also die Frage vor allem auch, weil als ich dein Buch gelesen habe, habe ich auch viel wiedergefunden, was so die ostdeutsche Mentalität an sich angeht. Und meine Eltern auch immer, mach was auf sicher, ja, am besten Beamte. Ja, dann kann dich keiner entlassen, du kriegst regelmäßig dein Geld und da muss schon der Staat untergehen. dass du deinen Job verlierst. Was mir jetzt mittlerweile auch so, wenn ich mir die Weltlage angucke, nicht mehr so sicher vorkommt, um ehrlich zu sein, wenn wir in die USA gucken, kann schneller gehen, als man denkt. Aber ja, diese Mentalität ist halt da, was Festes, was Sicheres, was mit Perspektive, wo einem praktisch nichts passieren kann, es sei denn, die Welt geht unter. Und ich glaube, vor allem in, also aus der Welt, aus der deine Eltern kommen und die in Deutschland angekommen sind und auch aus der Welt, aus der meine Eltern kommen, ist dieses Gefühl von, in der Zukunft kann es immer unsicher sein, immer da. Und wenn man dann von Festanstellung in eine Selbstständigkeit wechselt, kann ich mir vorstellen, gab es reihenweise Diskussionen. Du hattest ja schon gesagt, du bist in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren. Das ist dein erstes Buch. Warum war es dir so wichtig, über die Frage zu schreiben, ob Russlanddeutsche deutsch genug sind?
Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich auch gar nicht vor, noch mehr Bücher zu schreiben, jetzt wo ich sehe, wie anstrengend das alles ist. Aber wer weiß, mir war es tatsächlich immer wichtig, dieses eine Buch zu schreiben. Und obwohl ich jetzt die letzten 4 Jahre auch schon einen Podcast zum Thema Russlanddeutsche zusammen mit Edwin Barkentin betrieben habe, mit dem Namen Steppenkinder,
Mache ich nicht schon.
by the way. Danke dir. Habe ich doch immer wieder festgestellt, dass Deutschland zu wenig über diese wirklich riesige Eingewandertengruppe weiß. Und ich dachte, okay, ich schreibe es jetzt einfach mal alles auf, so aus meiner Perspektive dieser Generation der Mitgebrachten. Also darunter sind alle gemeint, die als Kinder oder Jugendliche nach Deutschland gekommen sind mit ihren Eltern. Und dann ist vielleicht auch mal ein bisschen besser. Also dann versteht man uns vielleicht ein bisschen besser und weiß auch genauer, wer diese in Anführungszeichen fremden Nachbarn sind, die ja doch schon seit über 30 Jahren, also die meisten zumindest hier leben. Und so bin ich dazu gekommen. Und ja, deutsch genug ist halt so eine Frage, die ich mir als Jugendliche ganz, ganz häufig gestellt hatte. Also wir kamen hier an, ich war 9 und sehr darum bemüht, mich extremst anzupassen, extremst deutsch zu sein. Und deutsch sein war für mich halt gut sein, so wie die anderen sein, und hatte für mich auch tatsächlich ganz viel mit der Abstammung zu tun, weil in Kasachstan war mir klar, ich bin Deutsche, ich bin in einer deutschen Familie mit deutscher Sprache aufgewachsen. Und hier in Deutschland hatte ich plötzlich das Gefühl, ja, ich habe geglaubt, ich bin Deutsch, aber die anderen sehen mich ja ganz anders, und ich werde oft Russisch gelesen, weil ich aus der Sowjetunion komme und in Deutschland Anfang der 90er immer noch alle dachten, naja, Sowjetunion, das ist Russland, und haben irgendwie nicht so ganz gecheckt, dass dazu auch Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien und so weiter gezählt hatte. Und klar, wir haben Russisch gesprochen, das war nun mal die aufgedrückte Staatssprache Nummer 1. Alle hatten Russisch zu sprechen, auch ukrainische Menschen und armenische Menschen in der Sowjetunion. Und das Deutsche wurde uns halt ordentlich ausgetrieben. Das heißt, meine Eltern konnten noch richtig gut Deutsch und ich konnte halt so die Basics, die man zu Hause braucht. Und naja, das hat sich dann fortgesetzt. Mittlerweile interpretiere ich Deutsch sein völlig anders. Vielleicht kommen wir später zur Frage. Aber mir war es wichtig, dieses Buch zu schreiben, um einfach auch Vorurteile zu brechen, wie den deutschen Schäferhund und auch die angebliche Vorliebe für die AfD oder die Russland Verliebtheit oder sonstiges. Also all das dekonstruiere ich ordentlich.
Das stimmt. Du hast ja schon gesagt, ihr seid 1992 nach Deutschland gekommen. In deinem Buch schreibst du, dass du und deine Familie Kasachstan verlassen musstet, und schreibst das auch für eine Reihe von anderen Russlanddeutschen. Warum musstet ihr denn Kasachstan verlassen?
Also müssen ist ja relativ. Wir hätten theoretisch natürlich bleiben können. Aber meine Eltern haben es dann doch irgendwann mal so aufgefasst, dass wir gehen mussten. Und also Russlanddeutsch, vielleicht kläre ich ganz kurz den Begriff, weil der ist häufig missverständlich. Alle glauben, dass Russlanddeutsche aus Russland kommen, oder viele glauben, dass wir Russinnen und Russen sind, die in Deutschland leben. Aber eigentlich ist das ja ein historischer Begriff, der sich auf deutschsprachige Menschen bezieht, die irgendwann mal vor 150, über 200 Jahre ins zaristische Russland ausgewandert sind. Und dazu haben auch Länder gehört oder Regionen, die heute zum Beispiel in der Ukraine oder auch in Georgien leben. Und viele wurden dann unter Stalin in der Sowjetzeit deportiert nach Sibirien und Kasachstan. Und deswegen wurde ich in Kasachstan geboren. So, dieser kurze Einwurf. Genau. Und dann mit der Perestroika-Zeit unter Gorbatschow. Also wir durften nicht raus aus der Sowjetunion. Also nur ein paar tausend Menschen wurden pro Jahr rausgelassen vor der Perestroika. Und mit der Perestroika-Zeit öffnete sich dieses Tor und Helmut Kohl, also die CDU und CSU mehrheitlich, haben sich dafür ausgesprochen. Ja, das sind ja eigentlich quasi die Nachfolge der Vertriebenen, die im Zuge des Zweiten Weltkriegs Unrecht erfahren hatten, und die nehmen wir jetzt wieder auf und die kriegen auch gleich die deutsche Staatsbürgerschaft. Und das waren wir, russlanddeutsche Aussiedler und Aussiedlerinnen. Und ich habe in einem mehrheitlich deutschen Dorf gelebt in Kasachstan, und mit dem Zusammenbruch des Sowjetregimes sind dann peu à peu unsere Nachbarn verschwunden. Also die sind dann alle nach Deutschland ausgewandert. Und meine Eltern haben irgendwann mal verstanden, okay, also die gehen jetzt alle und den letzten beißen die Hunde. Also ich weiß nicht, inwiefern dir das bekannt ist, aber mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ging so eine Art Anarchie einher. Also das ganze System ist einfach zusammengebrochen. Es wurden keine Löhne mehr ausgezahlt. Ich erinnere mich noch, wir hatten ganz oft Stromausfälle und die Kriminalität ist plötzlich explodiert.
Einige
Und
der Ex-Sowjet-Nationen haben sofort Krieg geführt. Armenien, Aserbaidschan.
genau, richtig. Auch Tadschikistan, in Kasachstan ist es glücklicherweise nie dazu gekommen, aber Gewalt gab es sogar in unserem kleinen Dorf in der Nähe der heutigen Hauptstadt Astana. Und
Du beschreibst
in so
es auch in
einer,
deinem Buch ganz gut.
danke dir. Ja, und in so einer Situation haben meine Eltern gedacht, okay, irgendwie, wir haben hier drei Kinder, das Land bricht gerade zusammen. Als deutsche Minderheit haben wir eh irgendwie nicht gerade die besten Erfahrungen mit irgendwelchen politischen Umbrüchen gemacht. Also nehmen wir das Ticket doch an. Helmut Kohl, und dann let's go. Dann haben sie sich dafür entschieden zu gehen. Und sie haben es rückblickend, empfinden sie schon so, wir mussten gehen. Also was hätten wir denn dort anfangen sollen?
Und was war das für ein Ticket von Helmut Kohl?
Ja, handschriftlich hat er uns mit Saumagen mitgeschickt nach Kasachstan.
Na, erklär mal meinen Hörerinnen und Hörern, was damals passiert ist. Also warum hat Helmut Kohl sich dazu entschieden, sozusagen Menschen mit deutschen Wurzeln aus den Sowjetrepubliken sozusagen nach Deutschland einzuladen?
Ja, also ich habe das jetzt so ein bisschen quatschmäßig rübergebracht vielleicht. Das ist wirklich was ich Deutschland echt hoch anrechne und vor allem auch der CDU. Also ich bin jetzt nicht die klassische CDU-Wählerin, aber die hat sich wirklich damals dafür eingesetzt, ein Unrecht, das den Russlanddeutschen in der Sowjetunion widerfahren ist, wieder gut zu machen. Denn diese Deportationen, die fanden ja im Zuge des NS-Regimes statt, also Stalin hat auf den Angriff Hitlers 41 damit reagiert, dass er die Deutschen, die westlich des Urals gelebt hatten, alle mal schön weggebracht hatte, möglichst weit weg von der Kampfzone. Und es waren über 1 Million Menschen. Und entsprechend bis in die 80er waren Russlanddeutsche Bürger zweiter Klasse. Die wurden diskriminiert in bestimmten Bereichen. Und die CDU hat dann gesagt, okay, das müssen wir in irgendeiner Form wieder gut machen. Das ist echt ein bisschen scheiße gelaufen. Und deswegen, das Tor ist offen, kommt zurück. Und wir wurden verstanden wie Vertriebene aus Schlesien oder aus Preußen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also rechtlich war es ein bisschen eine andere Situation und die wurde später dann auch mehrfach nochmal geändert. Ab 93 hießen dann Menschen mit diesem Hintergrund Spätaussiedler, die hier aufgenommen wurden. Das war dann der Status. Und es wurden dann später, also noch später, auch Sprachtests zum Beispiel eingeführt. Die Eingliederungshilfen sind schon ab Ende der 80er peu à peu gekürzt worden. Also es gab einige Veränderungen, aber es ist eine große Leistung gewesen von Deutschland, über 2,4 Millionen Menschen hier aufzunehmen und auch ihnen so viel Unterstützung zu geben, dass sie sich einfinden können, sprachlich, beruflich und so weiter. Aber dabei sind leider auch ein paar Sachen nicht so gut gelaufen und über die spreche ich auch in meinem Buch.
Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal deine Erfahrung des in Deutschland Ankommens näher bringen als Kind und Jugendliche. Wie schwer war es? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Auch für deine Eltern.
Ja, ich glaube, wir haben alle das ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also ich fange vielleicht mal bei mir und meinem Bruder an. Er war 5, ich war 9. Und um sich das besser vorstellen zu können, sage ich mal ganz kurz, aus welcher Welt ich kam. Also ich kam aus einem kleinen Dorf in der Steppe Nordkasachstans, wo es einfach 9 Monate lang Winter mit minus 20 Graden hat. So ganz viel Schnee und ganz heiße Sommer dafür. Und wir hatten zum Beispiel kein fließend Wasser zu Hause, auch kein Telefon und so. Und es gab ein Plumpsklo draußen. Und gib dir das mal so, bei minus 20 Grad im Winter ist auch nicht so geil.
Nee, ich kann mich noch erinnern, dass meine Großeltern, die wohnten auf dem Dorf hier in Brandenburg, die hatten auch noch ganz lange ein Plumpsklo draußen. Aber wir hatten nie 20 Grad minus im Winter.
Ja, happy you, lucky you. Genau, und wir hatten einen kleinen Bauernhof, damit wir uns selbst versorgen konnten. Plus meine Eltern haben Vollzeit gearbeitet von Montag bis Samstag und das war so unsere Welt. Also echt basic. Und für mich als Kind war Deutschland das Gummibärchenland. Meine Verwandten, die schon hier waren, haben uns Pakete geschickt. Da war Schokolade drin, Gummibärchen, andere köstlich riechende Sachen, die so außergewöhnlich gut schmecken. Ich dachte, wow. Was für ein Upgrade. Wenn wir jetzt in dieses andere Land sehen, dann schmeckt mein Leben so. Und es schmeckt dann nicht mehr nach Sowjetunion. Ich habe mich total darauf gefreut und zumal meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sind ja auch alle vor uns oder kurz nach uns ausgewandert. Und entsprechend empfand ich es als großes Abenteuer, auch das Ankommen hier. Ich kam dann in die Grundschule in eine Klasse in Baden-Württemberg, wo jedes zweite Kind Russlanddeutsch war. Und das heißt, es war irgendwie so keine ganz große Umstellung und ich hatte wahnsinnig nette Mitschülerinnen und Mitschüler auch, die nicht Russlanddeutsch waren und tolle Lehrer, die uns wirklich mit viel Aufmerksamkeit und auch Geduld, weil wir konnten ja alle erstmal nicht so gut Deutsch aufgenommen hatten. Also für mich war es erstmal ganz schön. Die Schwierigkeiten kamen dann etwas später. Und für meine Schwester, die war 16, die hatte keinen Bock, nach Deutschland zu kommen. Sie war gerade frisch verliebt und so Teenie, ne? Dann willst du ja nicht irgendwie dein ganzes Leben über Bord werfen. Aber dann am Ende war sie doch happy, dass sie mit nach Deutschland gekommen ist. Aber sie hat es hier wirklich schwierig, weil sie durch alle Raster geflogen ist. Also ich hatte Sprachförderunterricht an der Grundschule und sie war halt 16. Das heißt, sie war zu alt für die Hauptschule, wo es diesen Sprachförderunterricht auch gegeben hätte. Den gab es nicht an Realschulen und auch nicht an Gymnasien, nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Ich habe das nochmal detailliert recherchiert, weil mir dann auch klar geworden ist, was für eine krasse Diskriminierung das war. Also das heißt, du konntest ein super guter Schüler sein und dann warst du halt 16 und dann bist du einfach nicht aufs Gymnasium gekommen, weil es dort keinen Sprachunterricht für dich gab. Bist erstmal auf der Hauptschule gelandet oder halt wie meine Schwester in irgendwelchen Auffangbecken für Russlanddeutsche. Sie war dann auf einer Hauswirtschaftsschule und hat dann echt nochmal so 4 Jahre gebraucht, um überhaupt einen Realschulabschluss zu bekommen. Also es war echt schwierig für sie und sie hat sich aber durchgekämpft und hat einfach alleine sich ein Wörterbuch geschnappt und hat dann, ihr Ziel war es immer, jede Woche mindestens 10 neue Wörter gelernt zu haben. Und ich meine, mittlerweile spricht sie fließend, hat einen tollen Job. Also meine Schwester ist eine Kämpferin, hat das ganz toll alleine irgendwie hinbekommen. Und für meine Eltern war es auch zunächst so eine Honeymoon-Phase und das ist so ganz typisch für Eingewanderte, die aus einem Land kommen, das ja im Vergleich zum Einwanderungsland nicht so geil ist. Und diese Honeymoon-Phase, da bist du einfach nur glücklich, dass du es rausgeschafft hast. Und wir sind hierher gekommen, es waren schon viele Verwandte hier. Und meine Eltern dachten, ja, sie kehren in den deutschen Kulturkreis zurück. Mussten dann aber feststellen, dass hier auf uns natürlich niemand gewartet hatte und auf sie dann auch nicht. Sie haben dann auch erstmal einen Sprachkurs bekommen, weil meine Eltern so ein Wolinien-Deutsch sprechen. Das hört sich so ein bisschen an, wie das Menschen sprechen, die man in Dokus über Ostpreußen sieht, also ganz, ganz alte Menschen, die sagen, statt grün sagen sie green und statt Glück sagen sie Glick und je laufen statt geh laufen und so Sachen. Also sie hatten den Sprachkurs 6 Monate und dann haben sie irgendwie festgestellt, was machen wir denn? Unsere Berufsabschlüsse sind ja noch im Prozess der Anerkennung. Das hat bei meiner Mutter dann ganze 4 Jahre gedauert, bis ihr fachmännischer Abschluss anerkannt worden ist. Und natürlich hat sie in den 4 Jahren nicht da gesessen und gewartet, dass sich die Beamten mal drum kümmern, sondern sie hat natürlich gearbeitet. Und was macht man, wenn man nicht perfekt Deutsch spricht und keinen anerkannten Berufsabschluss hat, so wie viele Aussiedlerfrauen das gemacht hatten, auch die aus Polen und Rumänien, vielleicht auch die Frauen aus der DDR, das weiß ich nicht. Sie ist natürlich putzen gegangen. Zeitweise hatte sie 4 Putzstellen, eine feste und 3 zusätzliche. Und so waren die ersten Jahre für meine Eltern. Und das war eine ziemlich bittere Nummer.
Scheint sich bei einigen Sachen in Deutschland, was Migration und Einwanderung angeht, nicht viel verändert zu haben. Und das kann man übrigens auch an einer Stelle in deinem Buch ganz gut nachvollziehen. Ich lese mal kurz vor. Während aber rechte Gewalt in Solingen, Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen bis heute zu Recht einen wichtigen Platz im kollektiven Gedächtnis dieses Landes hat, gilt das für Angriffe gegenüber Menschen aus Osteuropa nicht. Kaum bekannt ist, dass beispielsweise bereits vor dem Mauerfall 1988 vier Unterkünfte, in denen Ausländerfamilien gelebt hatten, angezündet worden waren. Oder dass in Herford in Nordrhein-Westfalen Anfang der 90er mehrfach zu Angriffen auf Container kam, wo Asylsuchende aus Albanien und Russlanddeutsche untergebracht waren. Mehrere Menschen starben zu jener Zeit. Darunter auch eine Aussiedlerin, die 1991 bei einem Brand erstickte. Überall in Deutschland entflammte Hass auf Fremde, auch fremde Deutsche. In Nagold, Bad Säckingen, in Unnermassen und in Regensburg, wo 1992 ein Brandanschlag auf ein Wohnheim für etwa 70 Deutschstämmige aus Osteuropa verübt wurden. Millionen Russlanddeutsche, Dreck aus dem Osten, warnte damals nicht etwa ein rechtsradikales Medium auf seiner Titelseite, sondern einmal mehr der Spiegel im Oktober 1991, der damit den Rassismus weiter anheizte. Dass zu jener Zeit gerade mal 550.000 Russlanddeutsche eingewandert waren, in den Jahrzehnten seit 1951, wohlgemerkt, interessierte damals weder deutsche Redaktionen noch rechtsextreme Gewalttäter. Als du das Buch geschrieben hast, und das ist natürlich aus der Perspektive, dass wir als deutsche Gesellschaft auch mehr über unsere eigenen historischen Wurzeln lernen müssen, wo überhaupt Russlanddeutsche herkommen und warum sie in Kasachstan und überall sonst waren. Hilft es trotzdem, in die Gegenwart zu gucken und zu sehen, egal wen es betrifft, ob es fremde Religionen sind oder Menschen mit dunkler Hautfarbe, die Ablehnung von etwas, was wir als fremd konjunktieren, hat sich reichlich wenig geändert und auch die Reaktion darauf. Denn es ist, glaube ich, gerade mal eine Woche her, dass ich hören durfte, dass meine Brandenburger Polizei einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim hier in Brandenburg verhindert hat, mit selbstgebastelten Bomben und solchen Späßchen, ja. Und das ist dann immer noch so eine Situation, wo ich mir denke, gerade noch mal Glück gehabt, weil man nicht weiß, wie schlimm oder katastrophal es auch ausgehen kann, wenn die Polizei mal nicht rechtzeitig dran ist. Und was ist dir dabei durch den Kopf gegangen, als du diese Geschichten aufgeschrieben hast und diese deutsche Geschichte im Hinblick auf die Situation, die wir jetzt haben, sowohl medial als auch politisch, was Migration angeht?
Also zunächst einmal war ich schockiert, als ich all das in diesen kleinen Anfragen aus dem Bundesanzeiger gelesen hatte. Das sind ja Themen, die kannst du nicht einfach so googeln und dann ploppt es auf. Also da musst du schon tiefer graben. Und auch mir war das nicht bewusst, wie viel rechte Gewalt es in den 80ern und 90er gegenüber Russlanddeutschen gab. Ich glaube, das ist auch vielen Russlanddeutschen nicht bekannt. Und das Krasse ist, ich habe diese Stelle, die du eben vorgelesen hast, kürzlich auf Insta gepostet und dann hat sich ein Mann bei mir gemeldet und er meinte, er kannte dieses Mädchen, das 91 erstickt ist. Das war die Freundin von einem Freund von ihm. Und das, die Clique drumherum, das immer noch regelmäßig erinnert, die treffen sich und das war einfach so traumatisierend. Und das hat mich auch zutiefst bewegt. Und im Hinblick auf heute denke ich, es hat sich wenig verändert. Vielleicht ist es sogar schlimmer geworden. Ich weiß es nicht. Da müsste man so die Statistik der vergangenen 40 Jahre angucken. Und was sich aber nicht verändert hat, wie das für die Menschen sein muss, die hierher kommen in der Hoffnung auf Sicherheit. Also gerade wenn es kriegsgeflüchtete Menschen sind. Und dann werden sie hier bedroht, beschimpft. Man versucht sie zu töten. Wie fühlst du dich denn dann? Also dann hast du doch völlig so den Glauben an die Welt verloren. Und das ist wirklich, wirklich hart. Und ich kann einfach nicht begreifen, wie Menschen so zueinander sein können. Das ist mir wirklich völlig unbegreiflich.
Also ich kann es verstehen, wie Menschen bösartig sein können, aber ich habe auch kein besonders positives Menschenbild, um ehrlich zu sein. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn demokratische Politiker diesen Hass unterfüttern, um damit politisch Kapital zu schlagen. Und das sehen wir nicht nur bei der AfD, die von diesem Hass lebt, ja, und ihn aus verschiedensten Gründen schürt. Wir sprechen sicherlich noch nachher noch mal ein bisschen bezüglich Russlanddeutschen und der AfD. Aber was ich viel gefährlicher finde, ist die Art und Weise, wie die Union, also die CDU-Politiker, die angeblich eine christliche Partei sein wollen, darauf reagieren, indem sie einfach das ebenfalls so aufgreifen, Menschenhass schüren und sich nicht um die realen Probleme der Menschen kümmern. Und das halte ich für schwer gefährlich in der aktuellen Weltlage, in der wir uns befinden. Weil wir sehen, was das ausrichtet in Amerika, was das angerichtet hat in Russland oder was das auch in Ungarn angerichtet hat. Ja. Also.
Ja, und in Sachen CDU, also so sehr ich auch persönlich Dankbarkeit empfinde gegenüber der CDU, in meinem Buch finden sich auch Aussagen von CDU-Politikern aus den 80ern und 90ern, die genau in die Richtung gehen, die du eben benannt hast. Also da hatten wir Alfred Dregger, einen CDU-Politiker, Norbert Blüm, die beide davon sprachen, dass, also die uns im Grunde unsere deutsche Identität abgesprochen hatten. Und in der Öffentlichkeit behauptet hatten, dass Russlanddeutsche ja gar nicht deutsch seien, sondern höchstens vielleicht mal einen deutschen Schäferhund in ihrer Ahnengalerie hatten, so als Großvater. Und das ist natürlich krasser Populismus und krass den Rassismus, der damals sowieso ja vorherrschte, anheizend gewesen, hat auch Lafontaine, der war ja damals noch in der SPD, genauso aufgegriffen. Also das ist leider ein Muster. Das ist gar nichts Neues. Also das wiederholt sich permanent, permanent und es ist also frustrierend.
Ich bin viel auf TikTok unterwegs, und habe eine Reihe von amerikanischen Kommentaren jetzt natürlich auch bezüglich der Lage dort und des politischen, was da abgeht. Aber viele davon sind auch in Europa unterwegs und die kommentieren dann so europäischen Rassismus und sind dann ganz erstaunt, dieses Phänomen zu erleben, dass wir einen Rassismus in Europa haben gegen Weiße. Und was sie dann da feststellen ist, also Westeuropäer haben einen Rassismus gegen alles, was irgendwie osteuropäisch ist. Und das finden, also das, damit kommen sie ganz, ganz schlecht zurecht, die Amerikaner, weil sie Rassismus immer mit Rassismus gegen dunkelhäutige Menschen, also vor allem Afroamerikaner, verbinden. Und als ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, stimmt, das. Also da nochmal zurückzutreten und sich daran zu erinnern, eigentlich hassen wir Europäer uns gegenseitig noch mehr als andere, ja. Und den Rassismus, den wir jetzt erleben, im Zuge von 2015, ist für Europäer nochmal was ganz anderes, weil wir bis dahin praktisch nur damit beschäftigt waren, uns als Europäer gegenseitig zu hassen und alles, was irgendwie mit Osteuropäern, also slawistisch, konjunktierten Menschen zu tun hatte. Das war unser Rassismus eigentlich. Und das, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass wir das schrittweise überwinden jetzt im Rahmen nicht nur des Ukraine-Krieges, sondern vor allem der europäischen Osterweiterung auch? Oder ist es immer
Ja.
noch da im Alltag?
Also es ist auf jeden Fall immer noch da, begegnet auch mir immer noch, weil ich immer noch häufig Russisch gelesen werde. Oder nicht häufig, aber manchmal passiert es. Oder Leute, die wissen, dass ich irgendwie aus der Sowjetunion komme. Aber ich beobachte trotzdem, dass es besser geworden ist. Also ich weiß noch, zu meiner Schulzeit war halt Russin oder Russe eine Beschimpfung. Und das hatte natürlich ganz viel mit den Elternhäusern der Kinder zu tun. Und dieser Rassismus gegen Menschen aus Osteuropa ist ja vor allem in der NS-Zeit einfach ganz, ganz arg verankert, wo man einfach herabgeschaut hat auf Menschen aus Osteuropa. Und das wirkt einfach bis heute noch fort, aber es ist deutlich besser geworden. Und so der Alltagsrassismus, das sind halt so vermeintliche Witze, die aber rassistisch motiviert sind, so im Sinne von, naja, du kommst ja aus Kasachstan, Russland, was auch immer, du trinkst bestimmt Wodka aus Eimern. Oder also vor allem gegenüber Menschen, also wie mir, die einfach gar kein Wodka trinkt, halt total albern. Oder Frauen werden halt oft in so einen sexuellen Kontext gedrängt, nur weil sie aus Polen, Tschechien oder der Ukraine kommen. Also das ist auch eine Form des Rassismus und den gibt es immer noch.
Als du das Buch geschrieben hast, was hast du da über deine Familiengeschichte gelernt und auch über die deutsche Geschichte, die Deutschland unweigerlich auch mit der Sowjetunion und den ehemaligen Sowjetstaaten verbindet?
Ich beschäftige mich ja seit 20 Jahren schon mit dieser Geschichte. Es war jetzt geschichtlich nicht so viel Neues dabei, bis auf ein Kapitel. Da habe ich doch recht viel Neues recherchiert. Denn ich hatte ja vorhin erzählt, dass 41 rund 1 Million Deutsche in der Sowjetunion deportiert worden sind Richtung Sibirien und Kasachstan. Aber es sind auch um die 200.000 etwas mehr nicht deportiert worden. Also es sind noch mehrere Leute nicht deportiert worden, die östlich des Urals lebten. Aber ich meine jetzt Menschen, die in der Ukraine gelebt hatten, weil da gab es Regionen, die von den Nazis, also von der Wehrmacht und von Rumänen besetzt waren, 3 Jahre lang. Und in den Regionen haben auch noch Deutsche gelebt, die man nicht geschafft hatte zu deportieren. Und die waren dann Mittäter. Oder zumindest Mitwisser bei den Nazi-Verbrechen. Und darüber weiß man noch relativ wenig. Darüber wurde bislang wenig gesprochen. Und mir war es aber wichtig, aufzuzeigen, inwiefern auch Russlanddeutsche an NS-Verbrechen beteiligt waren. Also auch an Erschießungen zum Beispiel in der Südukraine. Und da habe ich relativ viel Neues an Zahlen, Daten, Fakten gelernt. Und auch immer mit Hinblick auf meine eigene Familiengeschichte, weil auch ein Teil meiner Familie in der NS-Zeit eingebürgert wurde. Sie waren dann Volksdeutsche und dann auch in mancher Form beteiligt waren. Genau, aber was ich vor allem gelernt habe, und das hat mit zwei Interviews mit zwei Psychotherapeutinnen zu tun, und zwar, wie all die traumatischen Erfahrungen, die Russlanddeutsche gemacht haben, also sie haben ja wirklich dieses kollektive Trauma mit der Deportation und über Jahrzehnte Mensch zweiter Klasse zu sein, wie das in meine Generation hineinwirkt. Und das fand ich sehr aufschlussreich, weil die Psychologinnen mir das dann nochmal aus anderen Perspektiven erklärt hatten. Und dann habe ich umso mehr verstanden, warum Russlanddeutsche eine postsowjetische Belastungsstörung haben, wie ich es nenne. Also einfach so verschlossen sind, so ängstlich sind und diese Angst dann auch entsprechend geschürt werden kann durch politische Parteien zum Beispiel. Also das fand ich sehr augenöffnend.
Welche Erlebnisse hatten du und deine Familie und vielleicht auch andere, die eingewandert sind in den 90ern aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, mit dem Staat und mit Politik? Und wie wirkt das vielleicht auch nach?
Ja, ganz unterschiedlich. Menschen sind ja unterschiedlich, Behörden sind unterschiedlich.
Nein, Beamte sind alle gleich. Muss ich mir jetzt sehr viel erzählen lassen auf Twitter, ja. Der Angriff auf den Staat wird hier auch voll durchgreifen.
Es gab ein paar, also es gab eine konkrete Situation. Ich glaube, die schildere ich auch in meinem Buch. Das war so eine krasse Demütigungserfahrung. Meine Eltern waren bei der lokalen Behörde. Es ging, ich glaube, um Sozialleistung für eine Tante oder so. Und der Beamte hat meiner Familie nicht mal einen Stuhl angeboten und hat sie einfach so krass von oben herab behandelt. Und das Krasse ist aber, dass mein Vater, der hat bis vor kurzem noch Medikamente für eine Apotheke ausgefahren, so als Rentner hat er sich noch was dazu verdient, weil die meisten Russlanddeutschen ja jetzt auch nicht über so eine krass üppige Rente verfügen. Und da hat er auch diesen Mann beliefert von damals, ne? Also kann er ja froh sein, dass mein Vater eingewandert ist und ihm die Medikamente bringt. Mein Vater hat es gar nicht mit so einer Schadenfreude erzählt, sondern sehr versöhnlich so, ja, so ist das halt und Dinge verändern sich.
Meine
Also
Mutter würde da immer sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben.
genau, und so ist das. Und deswegen versuche ich immer nett und freundlich zu den Menschen zu sein, sofern sie es auch zu mir sind. Aber ich glaube, die wichtigste Erfahrung, die meine Eltern gemacht haben, die bis heute prägt, und das trifft einfach auf die allermeisten Russlanddeutschen zu, ist, dass die mitgebrachten Berufsabschlüsse nicht anerkannt worden sind. Also über 90% sind nicht anerkannt worden. Und das macht natürlich viel mit den Menschen, ne? Also wenn du qualifizierter Arbeiter, Arbeiterin bist und herkommst und dann einfach unter deiner Qualifikation Jobs erledigen musst und deine Kollegen halten dich möglicherweise noch für dumm, weil du die Sprache nicht gut beherrschst, dann hast du zum einen finanziell, stehst du einfach ganz anders da, auch später als Mensch in der Rente, aber auch emotional ist das eine krasse Degradierungserfahrung, Demütigungserfahrung und ich glaube, das haben auch viele Menschen aus der DDR erlebt und das sitzt tief.
Ja, definitiv. Das ist einer der Ansatzpunkte für die AfD. Also diese Herabwürdigung, die Tatsache, dass man irgendwie als Mensch zweiter Klasse behandelt wird und dass man gesagt bekommt, also du hast doch nichts geleistet, ihr seid doch alle faul da und so. Und das aufzugreifen, diese Wut und diese Enttäuschung ist ziemlich leicht. Weil es ist im Prinzip das Gleiche, was Trump in den USA mit seinen MAGA-Anhängern, mit seinen Sektenanhängern da macht. Es sorgt dafür, dass Menschen einen tiefen Hass entwickeln und einen Wunsch nach Zerstörung auf alles das, was sie praktisch zerstört hat und was sie schlecht behandelt hat. Und da geht es dann nicht mehr darum, irgendwas danach wieder aufzubauen oder so, oder dass es irgendwie besser wird. Sie wollen einfach nur, dass das zerstört wird, was ihnen Unrecht getan hat. Und das ist natürlich super gefährlich, weil danach nichts mehr da ist. Ja, also dann ist halt alles weg, es geht allen schlechter. Aber ich weiß auch nicht, wie man das überwinden kann, um ehrlich zu sein. Hast du mit Menschen gesprochen, die dieses Gefühl tief sitzend haben? Ich habe keine Antwort darauf gefunden, wie das überwunden werden kann, weil ich seit 2009 hier in Brandenburg sitze, den Aufstieg der AfD beobachten durfte, sehe, wie der Rest der Republik in Westdeutschland sehenden Auges diesen Weg auch gehen wird. Und ich selber nicht weiß, wie man das überwinden kann, weil einfach nur Hass, Wut und Zerstörungswille nichts an Emotionen sind, die man mit irgendwie schönen Sonntagsreden von Friedrich Merz jetzt überwinden kann.
Ja, oder irgendwelchen Statistiken oder der Aufforderung, doch mal in die Geschichtsbücher zu gucken und sich eine Geschichtsdoku anzugucken.
Ja,
Ja, das
hilft
ist
alles nichts.
tatsächlich schwierig. Also Menschen, die in diesem Hass und diesen Rachegefühlen vielleicht auch gefangen sind, die da rauszuholen, ich weiß nicht, ob das möglich ist, vielleicht vereinzelt. Aber vielleicht kann man die Menschen, die noch so an der Schwelle sind, in irgendeiner Form zurückbringen und jetzt speziell bei Russlanddeutschen ist, glaube ich, der einzige Weg, sie wieder in demokratische Bahn zu lenken, also zumindest die ungefähr 20 bis 30%, die sich für die AfD entschieden haben, vermutlich bei der letzten Bundestagswahl. Also ganz zuverlässige Zahlen gibt es da noch nicht. Aber das sind einfach Schätzungen von zwei Professoren, mit denen ich gesprochen hatte, wobei die eher 20% geschätzt haben. Man weiß es nicht.
Das ist
Noch
aber
nicht.
jetzt auch nicht so viel, um ehrlich zu sein.
Genau, es ist auch nicht so viel, weil Russlanddeutsche sich ja trotz allem ein Teil als eine migrantische Gruppe sieht und schon auch checkt, dass die AfD da vielleicht nicht unsere Best Buddies-Partei sein sollte. Aber andere werden halt über diese Emotionen abgeholt. Also gerade über diese Ansprache, ja, ihr Russlanddeutschen, ihr seid ja die richtigen Deutschen, ihr seid ja unsere Landsmänner. Und alle, die nicht deutsches Blut haben und hier einwandern, sind ja Ausländer, die gehören hier gar nicht rein. Also das, ne, über so Triggerpunkte können Russlanddeutsche erreicht werden. Die AfD gibt sich ja auch viel Mühe und hat ja das Wahlprogramm schon vor Jahren ins Russische übersetzt und beackert einfach die Russlanddeutschen als Wahlgruppe sehr, sehr gezielt und viel, viel aggressiver als alle anderen Parteien. Ich weiß nicht, die anderen Parteien bohren wahrscheinlich immer noch in der Nase und wissen einfach bis heute nicht, wer Russlanddeutsche sind. Das ist dann auch echt ein Versäumnis, finde ich nicht
Vor
gut.
allem von der Union, sehr überraschend.
Ja, die Union, die bemüht sich schon um uns alle 4 Jahre kurz vor der Wahl und
Ja,
sagt,
wie sie sich
ja,
alle
stimmt.
4 Jahre um generell mal Wähler bemüht
Genau,
und
genau.
dieses Jahr ganz besonders katastrophal.
Ja, und dann kommt halt immer das Thema Renten. Also Renten, das ist ja das Thema Nummer eins bei der AfD, wenn es um die Ansprache von Russlanddeutschen geht. Also Rentenansprüche, die halt noch sich auf die Sowjetzeit beziehen. Also das, was meine Eltern in der Sowjetunion gearbeitet haben, das wird ihnen ja hier angerechnet. Aber das gilt nicht für alle Spätaussiedler und Aussiedler und so weiter. Und es gilt halt auch nicht für jüdische Eingewanderte aus der UdSSR. Naja, und die CDU, die greift das Thema dann halt alle 4 Jahre vor der Wahl ebenfalls auf. Aber die bemüht sich dennoch mehr als andere Parteien darum. Also deswegen. Ja, aber was könnte helfen, um die verlorenen Schäfchen, wie ich sie sehe, zurückzuholen, ist tatsächlich diese Anerkennung in irgendeiner Form zurückzubringen. Also die Anerkennung der deutschen oder der russlanddeutschen Geschichte und auch dieser ganzen Kollektivtraumata, sind ja mehrere. Und auch die Anerkennung der Lebensleistung. Also meine Eltern sind jetzt Rentner. Jetzt muss man denen jetzt auch nicht mehr kommen mit irgendwelchen tollen Jobangeboten, die zu ihrer Qualifikation passen.
Ach
Aber dass
nee,
man vielleicht.
meinst du nicht, das Angebot von Friedrich Merz mit Aktivrente, 2.000 € steuerfrei dazu verdienen, ist jetzt nicht das, was es rausholt?
Genau, nee, hat ja mein Vater gemacht. Also er hat ja noch mal 5 Jahre länger gearbeitet, als er hätte müssen. Aber ja, einfach diesen Menschen glaubhaft und auch ernst gemeint zu vermitteln, dass sie wertvoll sind und dass es auch wertvoll ist, was sie mit in dieses Land gebracht haben, diese Lebensleistung anzuerkennen, ihnen das Gefühl zu geben, ja, dass man vielleicht auch Scheiße gebaut hat, dass man ein paar Sachen hätte besser machen können. Ich glaube, das wäre der einzige Weg. Und dazu gehört es halt auch, dass die Geschichte rund um Russlanddeutsche bekannter ist und wir nicht immer wieder uns erklären müssen, wer wir eigentlich sind und auf welcher Rechtsgrundlage wir hier sind. Ich meine, so super kompliziert ist es nicht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, muss ich mich ganz häufig erklären. Und das sehe ich dann vor allem an Themen wie dem russischen Krieg in der Ukraine. Als die Vollinvasion vor 3 Jahren begann, dann mussten wir Russlanddeutschen uns plötzlich alle positionieren und rechtfertigen, weil die Leute in diesem Land denken, dass Russlanddeutsche russische Menschen sind, die in Deutschland leben. Aber das ist es halt nicht. Warum muss ich mich denn mehr positionieren und rechtfertigen als meine Nachbarin Frau Müller, die hier geboren worden ist? Also jeder Mensch, der irgendwie klar bei Verstand ist, dem ist doch klar, dass dieser Krieg absolut nicht gerechtfertigt ist, absolut sinnlos ist, einfach ein Aggressionskrieg ist. Also wozu brauchen wir denn da jetzt die Russlanddeutschen? Es ist immer wieder sind es diese Themen, die mich echt aufregen.
Aber keine Angst, da sind die Russlanddeutschen jetzt nicht alleine. Das macht die deutsche Politik und die Medien, ich hau jetzt mal alle in einen Topf, grundsätzlich gerne für alle Gruppen. Also Palästinenser müssen sich dazu erklären, warum die Hamas am 7. Oktober Zivilisten in Israel angegriffen hat, und die müssen sich alle positionieren, die müssen alle sagen, das ist ganz, ganz böse, während sie gleichzeitig nichts dazu sagen dürfen, was Israel in Gaza seit dem 8. Oktober anrichtet, wo mittlerweile die Zahlen von vielleicht so an den 50.000 Toten noch die Untergrenze wahrscheinlich sein wird. Und das Gleiche gilt übrigens auch für mich. Jedes Mal, wenn hier Bundestags-, Landtagswahlen sind, als Ostdeutsche muss sich jeder positionieren, dass sie nicht AfD gewählt haben und wie schlimm die AfD ist. Und das kann auch keiner mehr hören. Und das ist auch totaler Bullshit, weil die meisten Wähler der AfD tatsächlich in Westdeutschland sind. In Bayern hat die CSU ihr schlechtestes, historisch schlechtestes Ergebnis erzielt. Und zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 19%. Ich glaube, drei ostdeutsche Bundesländer zusammen haben nicht so viele AfD-Wähler wie Bayern. Aber das ist auch wieder, du bist ja Journalistin, ja. Das ist dann für mich immer diese Frage, warum genau habt ihr diese komische Brille auf? Guckt doch mal in euren Hinterhof, kehrt doch erstmal ab vor eurer eigenen Haustür, bevor ihr immer mit diesem komischen Framing ankommt, der niemandem weiterhilft, der die Gesellschaft weiter spaltet und dazu führt, dass wir hier keinen Schritt vorankommen, ja. Also der gleiche Stuss seit 2013, seit die AfD gegründet wurde, wird in meinen Augen dieses Grab der Demokratie immer weiter gegraben von Politikern, aber auch von Medien, die einfach nichts dazulernen wollen. Und ich sitze da und denke mir, könnt's auch bleiben lassen, ja. Also wenn ihr eine Autokratie wollt, können wir das gerne machen. Machen wir Bernd Höcke zum Kanzler und dann sehen wir mal, wie furchtbar das wird. Es wird nämlich ganz furchtbar. Aber also schwer frustrierend für mich, um ehrlich zu sein.
Ja, du sprichst mir echt aus der Seele, weil es sind einfach unglaublich viele Parallelen. Und da sehe ich auch absolut diese parallele Berichterstattung rund um Russlanddeutsche und AfD. Also ich habe im Vorfeld zur letzten Bundestagswahl habe ich Artikel angeboten zu dem Thema. Ich habe einfach sauber recherchierte Fakten. Ich habe Professoren, die sich damit auskennen mit dem Thema, die das hätten in einen richtigen Kontext bringen können. niemanden interessiert. Und was passiert nach der Bundestagswahl? Das, was schon seit Jahren nach jeder Wahl passiert. Es werden dann gezielt Stadtteile herausgegriffen mit hoher Postostbevölkerung. Und die korreliert dann in diesen Stadtteilen mit einer hohen Zustimmung zur AfD, weil in diesen Stadtteilen die AfD einfach so krass aggressiv Werbung macht, von Haus zu Haus geht. Überall hast du nur AfD-Plakate. Also das heißt, es sind Stadtteile, die richtig arg beackert worden sind von der Partei. Und dann werden diese Stadtteile als repräsentativ für Russlanddeutsche dargestellt. Und das ist einfach so ein verzerrtes Bild, weil erstens die allermeisten Russlanddeutschen leben nicht in diesen Stadtteilen. Ja, die sind seit über 30 Jahren hier. Die allermeisten kamen Anfang der 90er. Die kamen nicht in den letzten 5 Jahren und müssen in Sozialbauten leben. Die meisten haben sich ein Haus gebaut, weil sie hier geschuftet haben wie die Blöden. Die wohnen nicht in diesen Stadtteilen und die allermeisten wählen auch nicht die AfD. Und trotzdem passiert das jedes Mal bei jeder Wahl. Und ich weiß nicht, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und natürlich entsteht dann in der Öffentlichkeit dieses verzerrte Bild, genauso wie von Ostdeutschen. Und genauso ist es bei den Russlanddeutschen. Und die Zahlen geben das einfach überhaupt nicht her.
Ja, ich meine, die Stadtteile, die wir in Deutschland, vor allem in Westdeutschland da sehen, es spielt auch überhaupt keine Rolle, wie hoch der Anteil der Russlanddeutschen in diesen Stadtteilen ist. Ich weiß doch ganz genau, das sind arme Stadtteile. Die Leute haben seit 30 Jahren niemanden mehr gesehen von Politik oder Staat, der sich um ihre Probleme gekümmert hat. Ist alles zerfallen, überall ist Müll, man fühlt sich unsicher, man lebt in Sozialwohnungen, die Miete steigt, keiner kommt und hilft einem. Und dann steht der AfD-Kandidat mit seiner Wähler-Helfer-Mannschaft vor der Tür und erzählt ihnen, also, wenn wir erstmal an der Macht sind, dann machen wir hier Ordnung und Sauberkeit und Sicherheit und wir kümmern uns um euch. Und das ist der erste Politiker, den diese Leute seit 30 Jahren gesehen haben. Da muss ich nicht tief forschen, ob das damit zusammenhängt, dass diese Person vor 30 Jahren mal aus Kasachstan, aus der Steppe gekommen ist und sich hier nicht ordentlich genug integriert hat und irgendwo über RT Deutsch radikalisiert wurde. Das hat alles damit überhaupt nichts zu tun. Das ist Versagen von Staat und an erster Stelle von Politik, die immer nur Däumchen drehen in Berlin und sich nicht um die Probleme kümmern und die Parteistruktur dermaßen hat verkümmern lassen, weil sie sich nur noch um Klientelpolitik kümmern und vergessen haben, dass in diesen Stadtteilen auch Menschen sind, ja? Und die sich zurückgelehnt haben und zugeguckt haben, wie die Zahl der Nichtwähler gestiegen und gestiegen ist, weil die Leute das System einfach aufgegeben haben. Jetzt kommen Leute mit der AfD, die sagen, wir sprengen dieses System in die Luft. Oh, und das ist alles, was sie sagen müssen. Ja, also das ist so unglaublich dumm alles. Ja, es ist so dumm. Und ich kann den Leuten fast keinen Vorwurf machen, weil ich verstehe ja diese Wut und diesen Zorn auf dieses System. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mein Problem ist, dass Politik darauf nicht angemessen reagiert und das immer noch nicht, obwohl wir im Jahr 2024 sind, die AfD bei Umfragen aktuell bei 23% steht. Während ich gleichzeitig davon höre, dass die Heritage Foundation sich im Bundestag mit CDU-Politikern trifft, die gleiche Heritage Foundation, die gerade die amerikanische Demokratie abwickelt, nach Plan, und die den Plan hat, die Europäische Union zu sprengen. Und die De Demokratie in Deutschland abzubauen. Mit solchen Leuten trifft sich die CDU. Vertreter der CDU im Bundestag. Und ich frage mich, was genau läuft hier eigentlich schief, ja? Also, ich weiß auch nicht.
Ich habe trotzdem Hoffnung. Ich möchte
Ja,
Hoffnung.
dann sag mir mal, wo du noch Hoffnung hast.
Ja, in Menschen, die sich dagegen stellen. Also ich bin mir sicher, wir sind immer noch mehr. Und es
Das stimmt.
gibt Menschen in diesem Land, die möchten weiterhin in einem tollen Land leben, weil Deutschland ist ein tolles Land. Es wird häufig gemeckert. Ich meckere auch häufig, gerade wenn ich in der Deutschen Bahn sitze und sie nicht fährt, sondern steht. Oder wenn ich versuche, jemanden anzurufen am Bahnhof in Berlin und feststelle, ach ja, telefonieren funktioniert in diesem Land ja auch nicht immer. Da bin ich auch frustriert. Das sind jetzt nur vollkommen banale Beispiele. Also ich könnte dir natürlich viele andere nennen, aber ich weiß trotzdem im Vergleich, ist das ein großartiges Land. Ich bin viel in Osteuropa unterwegs als Journalistin gewesen im vergangenen Jahr, viel in Georgien, Armenien, auch in der Ukraine habe ich ja eine Zeit lang gelebt. Und ich weiß, dass die Probleme, die wir haben, zumindest was die Versorgung im Alter, auch medizinische Versorgung und so weiter angeht, dass die nicht sind im Vergleich zu anderen Ländern. Also es ist ein großartiges Land, herrscht immer noch Chancengleichheit, wenn auch nicht alles perfekt ist. Haben wir eine Demokratie, wir haben Pressefreiheit, wir haben Meinungsfreiheit und wir können einfach wachsen in den Feldern, wo es nicht optimal läuft. Und ich sehe die nächsten 4 Jahre als unsere Chance, uns zu behaupten, unsere Demokratie zu stärken, ein liberales Land zu bleiben und die rechtspopulistischen Kräfte, aber auch Menschen, die sich jetzt vom BSW angesprochen gefühlt haben, zurückzudrängen. Also ich habe tatsächlich keine Partei, wo ich hundertprozentig sagen könnte, ja, die trifft irgendwie meine Bedürfnisse und sie setzt sich so für das Land ein, dass ich ja auch liebe, wie es mir gefällt. Aber vielleicht schaffen wir das trotzdem in irgendeiner Form mit einer funktionierenden Koalition. Also ich will nicht aufgeben. Ich will nicht aufgeben. Meine Eltern haben so viel in dieses Land investiert. Meine Mutter hat so viele scheiß Klos in diesem Land geputzt. Ich sehe es nicht ein, dass ich dieses Land verlassen muss, nur weil Rechte sagen, ich habe hier keinen Platz als Zugewanderte.
Da ich mich jetzt seit 2009 in einem permanenten Zustand an als Demokratie, als Arbeit befinde, dass ich nur noch wählen gehe, weil ich wählen gehen muss, damit die AfD hier nicht noch mehr zu gewinnen macht. Ich stelle mir Demokratie, um ehrlich zu sein, nicht als Arbeit vor, nicht als permanente Arbeit. Und ja, ich verstehe auch, dass nicht jede Partei mir hundertprozentig zusagen muss. Ich habe mittlerweile den Modus erreicht, dass ich Kandidaten wähle, von denen ich noch nicht mal zu 1% überzeugt bin. Aber solange sie nicht der AfD angehören und sie eine Chance haben, ein Direktmandat zu gewinnen, ich diesen Leute ankreuze, weil ich, wie gesagt, in Ostdeutschland lebe. Und das ist mein Beitrag für die Demokratie. Und um ehrlich zu sein, das seit 2009 ist echt scheiße. Und ich erwarte auch, dass diese Koalition mehr bringt als wir streichen jetzt mal den Sozialstaat zusammen und wir investieren alles, was geht, in Panzer. Das ist natürlich jetzt polemisch gemeint oder in Verteidigung im Großen und Ganzen. Und sonst nichts dabei rumkommt, weil ich kann sehen, was dann passiert. Dann steht die AfD bei 30%. Ja? Also Sozialstaat zusammenkürzen, während wir gleichzeitig Milliarden über Milliarden in die Rüstung investieren, das wird dermaßen gegen die Wand gehen, das kann ich jetzt schon sehen. Und deswegen, ich wünsche mir auch, dass das gut geht. Nur mein Wunsch ist, sieht sich gegenüber mit Politikern wie Friedrich Merz und Linnemann und Spahn, von dem ich weiß, dass er sich mit Leuten der Heritage Foundation trifft. Oder Herrn Bareis, der Aserbaidschan-Connection-Skandal an der Backe hatte und jetzt in den Verhandlungen sitzt und sagt, na, wir bräuchten vielleicht russisches Gas, während ich gleichzeitig weiß, okay, also ihr wollt der deutschen Bevölkerung die Aufrüstung gegen Russland erklären, aber gleichzeitig russisches Gas kaufen. Ja, wer soll euch denn den Schwachsinn abkaufen? Insofern sehe ich noch nicht, wie das funktionieren soll, hinten und vorne nicht, um ehrlich zu sein. Aber dass ich die Demokratie hier dann aufgeben will, das will ich natürlich auch nicht. Also muss ich dann. Was ich aus den USA gerade lerne, ist, dass wir uns so und so nicht auf die Politiker verlassen können. Die retten uns die Demokratie am Ende des Tages so überhaupt nicht. Das wird dann Bürgerpflicht sein.
Ja,
Und
ich
die
glaube.
Union an allererster Stelle würde hier die Demokratie auch über den Jordan gehen lassen, wenn es ihr persönlich was bringt. Das habe ich in den letzten Jahren auch gelernt.
So ganz so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, eine starke
Die
Zukunft.
Leute, die da was zu sagen haben, schon.
Also
Nicht
ich finde,
alle, aber viele.
eine starke Zivilgesellschaft ist das A und O. Und das Gute ist, wir haben eine starke Zivilgesellschaft, gerade im Vergleich zu anderen Ländern wie Georgien, wo die Zivilgesellschaft einfach schon seit langem abgesägt wird. Also nicht erst seit den jetzigen oder aktuellen Protesten. Und ich glaube, jeder ist einfach eingeladen, sich einzubringen in dieses Land, in seinen Möglichkeiten. Aber jetzt einfach nur sich zurückzuziehen und darauf zu warten, dass hier irgendwelche Wunder passieren, ist nicht der Weg.
Das ist korrekt. An einer Stelle in deinem Buch schreibst du, lange habe ich den Druck verspürt, mein Deutschsein beweisen zu müssen. Und wir haben ja schon viel darüber gesprochen, Deutschsein wird einem abgesprochen von Politikern, von Medien, auch als Russlanddeutsche. Was ist denn eigentlich dieses Deutschsein? Weil das begegnet mir auch jetzt in der politischen Debatte, wenn Friedrich Merz mit seinen komischen Ideen von der Leitkultur kommt und sowas alles. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man von den neuen Migranten aus dem Nahen Osten, aber auch aus Afrika erwartet, sich einer gewissen Leitkultur zu unterwerfen und zu sagen, ja, aber zur Staatsräson gehört das Existenzrecht Israels. Wobei ich mich frage, also gehört denn zur deutschen Staatsräson nicht erstmal die Existenz Deutschlands? Nicht, dass ich das befürworten würde, aber nur, ich find das seltsam, von Menschen zu erwarten, sich zu einem Staat zu bekennen, der nicht mal der Staat ist, in den sie rein migri also emigrieren, ja. Und deswegen finde ich es auch immer schwer, diese Antwort darauf zu finden, was ist es das? Eigentlich dieses Deutschsein. Also wenn andere einem gegenübertreten, wie zum Beispiel dir, und dann das Deutschsein absprechen, was bedeutet dann dieses Deutschsein eigentlich? Hat dir das auch mal jemand erklärt?
Also, ich nehme es mir einfach heraus, es selbst zu interpretieren. Und Deutschsein habe ich gerade so als Kind und Jugendliche und also wirklich ganz, ganz lange an der Abstammung festgemacht. Ich dachte, ich bin Deutsche, weil ich aus einer deutschen Familie komme. Das war für mich das Deutschsein. Und das wollte ich auch unbedingt beweisen. Und deswegen hatte ich auch Familienforschung betrieben mit Anfang 20, bin eigentlich zu den Archive gefahren, habe alte Oma, also alte Tanten von mir interviewt. Und ich wollte einfach herausfinden, sind wirklich alle Deutschen meiner Familie und woher kommen sie? Woher kommen sie wirklich und eigentlich? Ne, diese super beliebte Frage gegenüber eingewanderten Menschen. Und ich bin dann wirklich bis zu dem Punkt vorgedrungen, um zu erfahren, dass sie väterlicherseits aus Ostpreußen kommen und mütterlicherseits aber aus dem Habsburgerreich. Und da hatte ich so ein bisschen meine Ruhe. Und heute denke ich, ist doch scheißegal, woher die kommen. Und selbst wenn mein Vater Kasache wäre und meine Mutter Ukrainerin, würde ich mich heute Deutsch nennen, wenn ich seit über 30 Jahren hier lebe, die Sprache beherrsche, weil Englisch ist ja in diesem Land immer noch nicht so ganz flott, leider, und mich aber vor allem mit den Werten identifizieren kann dieses Landes und auch die Gesetze achte. Also wenn ich einfach ein aktiver Teil dieses Landes bin, das ist für mich Deutsch sein und die Herkunft an sich ist dann relativ wurscht. Also ich begreife mich, glaube ich, auch eher als Europäerin als jetzt Deutsch. So, das ist der Rahmen. Und Leitkultur im Sinne von, ich weiß noch, 2014 hat die CSU in einem Antrag sinngemäß so etwas gesagt wie Deutsch sein bedeutet auch, dass man Deutsch spricht, auch zu Hause. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil man aus der Forschung weiß, dass Mehrsprachigkeit natürlich eine starke Ressource ist. Warum sollst du das dann den Menschen nehmen, wenn sie schon mit einer anderen Sprache herkommen? Gerade mit Arabisch, Russisch oder was auch immer, Sprachen, die auch schwierig zu lernen sind. Also
Ist auch ein bisschen
deswegen.
schwierig zu überprüfen, weil ich will ja der CDU, CSU nichts unterstellen, aber erstmal in die Wohnung darf der Staat erstmal gar nicht rein. Und das vor allem Ostdeutsche finden das nicht lustig, wenn der Staat in die Wohnung reinregieren möchte. Also.
Ja, also deswegen, Deutsch sein ist für mich heute einfach, ich verstehe da was ganz anderes als früher.
Ich muss das auch, um ehrlich zu sein, nicht von der Politik beantwortet bekommen, was Deutschsein eigentlich bedeutet. Ich brauche auch keine Leitkultur, schon gar nicht von der Union, um ehrlich zu sein. Jedenfalls nicht von der aktuellen Union. Und ich finde es auch ein bisschen übergriffig, in irgendeine, was auch immer geartete Staatsbürgerschaftszeremonie dann diese Staatsräson des Existenzrechts Israel aufzunehmen. Weil ich finde, das ist, also das geht zu weit. Das geht einfach zu weit für ein Land wie Deutschland. Ja, also ich verstehe den historischen Hintergrund, aber ich finde, wir sollten diese Art von Konflikten nicht in unsere deutsche Gesellschaft tragen, sondern Menschen, die hier herkommen, die historische Verantwortung mitgeben, auch für die Zukunft ihrer Kinder und ihrer Gegenwart. Aber wir versperren, glaube ich, uns selber auch in Deutschland einer gewissen Debatte, auch um die Situation in der israelischen Gesellschaft und der Politik selber. Und das macht Integration generell für uns als Deutschland auch schwierig, weil wir nicht zulassen, über die Realität in Israel zu reden. Und das ist einfach mal, dass da Netanyahu aktuell auch dabei ist, die Demokratie abzuschaffen und es gerade schwierig ist, da solche Mauern aufzuziehen, sozusagen, um das Thema herum. Und das macht die Union halt gerne, um keine Debatten zuzulassen, weil alle die da irgendwie diskutieren wollen, sind dann auf einmal antisemitisch. Und dann müssen wir die Diskussion nicht mehr führen. Und das ist nicht gut für ein Einwanderungsland wie Deutschland.
Ich finde den Punkt historische Verantwortung übrigens auch ganz zentral, wenn du Teil dieses Landes sein möchtest als zugewanderte Person, dann finde ich es auch tatsächlich wichtig, diese historische Verantwortung zu verstehen und auch die historischen Zusammenhänge zu begreifen, um daran aktiv mitzuwirken, dass sich so etwas wie das NS-Reich eben nicht wiederholt.
Ja, und das ist halt mehr als nur, also nur in Anführungsstrichen der Holocaust. Weil wir reden nie darüber, was ist mit den Homosexuellen, was ist mit den Menschen, also was ist die ganze Eugenik, ja, was ist mit den Menschen mit Behinderung gewesen, was ist mit den Prostituierten, Arbeitslosen. Also die Nazis haben viel mehr Menschen umgebracht als in Anführungsstrichen nur 6 Millionen Juden. Und das kommt immer viel, viel zu kurz. Weil die Verantwortung ist ja, die Demokratie zu schützen und nicht alleine jüdisches Leben zu schützen, weil das dazugehört. In einer funktionierenden Demokratie haben alle gleiche Rechte und verdienen es, geschützt zu werden. Und wenn wir es auf den Aspekt des NS-Regimes verkürzen, laufen wir Gefahr, die Gefährdung der Demokratie durch andere halt zu spät zu sehen. Nicht, dass ich bin mir ziemlich sicher, irgendjemand wird das falsch verstehen. Okay, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich lade deine Zuhörerschaft dazu ein, ein bisschen mehr über die Russlanddeutschen zu erfahren und vielleicht den Blick auf diese Gruppe ein bisschen zu ändern. Also auch wirklich nicht in diese Klischeefallen zu tappen, die uns die Öffentlichkeit hin und wieder stellt. Und vielen Dank, dass du dich für dieses Thema interessierst. Also es ist wirklich was Besonderes. Die meisten interessieren sich ja nicht unbedingt für Russlanddeutsche. Deswegen finde ich das wirklich schön, dass wir miteinander sprechen konnten.
Ja, wie gesagt, der private Bezug, ganz frisch sozusagen, aber so grundsätzlich auch, weil wir hier einen ganzen Stadtteil haben, der praktisch nur von Russlanddeutschen besiedelt wurde sozusagen in den 90er Jahren und wir hier eine doch relativ große russlanddeutsche Gemeinschaft haben. Wir haben hier in Jüterbog auch sehr ein sehr schönes Restaurant, das sich nur mit russischem Essen sozusagen beschäftigt.
Oder sowjetischen wahrscheinlich gibt es da auch.
Ja, wahrscheinlich ist es hauptsächlich sowjetisches Essen. So wie früher sozusagen.
Da kommt die Nostalgie hoch bei dem einen oder anderen.
Ja, so ist das. So macht das die AfD ja mit den Ostdeutschen auch.
Ja, und so macht es Putin mit den Sowjetmenschen. Also es ist immer same shit,
Weil
different
früher ja alles besser war. Angeblich. Und dann vergisst man, dass früher nicht alles besser war, sondern Millionen Menschen gestorben sind wegen Diktatur und größenwahnsinnigen Diktatoren, die dann sozusagen nicht mal mehr, wo sich nicht mal mehr Ärzte getraut haben, sie anzufassen, weil sie dachten, wenn sie was falsch machen, werden sie hingerichtet. Und dann stirbt man an einem Schlaganfall wie Stalin. Nee, aber ich finde das schon wichtig, dass wir vollumfänglich über die deutsche Geschichte Bescheid wissen. Es ist ja auch im Großen und Ganzen europäische Geschichte. Ja? Wir verdrängen viel von dem, was im Zweiten Weltkrieg oder was bis zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Also, weil auch diese Rhetorik, die Putin an den Tag legt, was Hitler angeht, nicht groß anders war. Also, da sind unsere Deutschen, da sind unsere Russen und die müssen wir jetzt schützen und ihre Kultur bewahren und so. Und das nimmt Putin im Großen und Ganzen auch für seine Interventionen oder Kriege, was die Ukraine angeht, um das zu rechtfertigen. Und das macht er schon eine ganze Weile so. Und das ist, ja, das hat sich, was die Menschheitsgeschichte angeht, nicht groß geändert, um ehrlich zu sein. Und ich hatte eigentlich gehofft, das während meines Lebens nicht nochmal erleben zu müssen, aber naja, Pech gehabt.
Ja, und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass Deutschland und andere europäische Länder einfach dabei helfen. Und da gehört Rüstung nun mal auch dazu, um die Ukraine bei ihrem Kampf gegen den Aggressor zu unterstützen, weil es da halt nicht allein um die Ukraine geht, sondern natürlich auch um uns alle. Und ich
Ich
hoffe,
bin.
dass da eine Balance gefunden werden kann. Also ich sehe deinen Punkt natürlich. In der Verteilung der Gelder, das wird alles sehr tricky, aber dennoch ist das sehr, sehr wichtig.
Da stimme ich dir zu. Ich habe nicht gesagt, dass Verteidigung unwichtig ist.
Nein,
Ich
hast du
sehe
gar
da
nicht.
nur eine Reihe von Problemen, angefangen mit der Beschaffung, die ein Fass ohne Boden ist und das schon seit Jahrzehnten. Eigentlich müsste man das ganz komplett neu aufbauen. Und jetzt kriegen die Milliarden über Milliarden und das wird zu Problemen führen. Und die andere Sache ist, dass wir hier wirtschaftlich eine Transformation aktuell erleben, während wir gleichzeitig China haben, die einfach nicht mehr so viel importieren, weil sie alles selber herstellen können und Deutschland als Exportnation damit natürlich ein riesiges Problem hat. Und ich sehe nicht, wie deutsche Politik darauf angemessen reagiert. Die einzigen Antworten, die von den Leuten aktuell kommen, ist von Grünen angefangen bis hin zur Union. Naja, nicht so hohe Erwartungen an den Staat mehr. Ja, jeder Selbstverantwortung. Wir brauchen jetzt Geld für die Verteidigung. Wenn ihr Rente bekommt, dann arbeitet gefälligst, bis ihr tot umfallt. Wir geben euch 2.000 € steuerfrei und so. Und das wird einfach hinten und vorne nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen etwas pessimistischer als du wahrscheinlich.
Es kommt immer auf den Tag an. Glaub mir, es gibt auch Tage, wo ich denke, okay, wohin wandere ich jetzt konkret aus?
Ja, wir können ja nirgendwo hin.
Ja, also doch, wir haben ja einen deutschen Pass. Glücklicherweise stehen uns ja viele Länder offen, aber ich möchte ja nicht weg. Also
Ja, das will ich ja auch nicht. Ich mache es ja
zumindest
eigentlich.
nicht dauerhaft.
Ich bin relativ, also ich brauche hier nicht viel. Ich brauche meine Wohnung, das Essen bezahlen, die Stromrechnung und so. Es ist ja noch nicht mal so, dass ich große Erwartungen habe, dass ich noch Urlaub machen kann. Man weiß ja schon gar nicht mehr, in welches Land man überhaupt noch fahren kann, was Urlaub angeht. Insofern, Balkonien tut's auch. Aber wenn es dann schwierig wird, die Miete zu bezahlen und das Essen und dass die Zahl der Menschen, die das so erleben, steigt halt, dann wird's gefährlich, auch für die Demokratie. Eine Sache möchte ich aber hier noch loswerden, denn auch da, glaube ich, unterscheidet sich die Gruppe der Russlanddeutschen, was das Wahlverhalten angeht, nicht von allen anderen westlichen Ländern aktuell. Die Frauen sind eher liberal links und die Männer sind extrem rechts. Ja, also da gibt es eine riesige Kluft mittlerweile. Und auch das zu überwinden, frage ich mich, wie das gehen soll. Weil die Frauen entwickeln sich weiter und die Männer bleiben irgendwie in der Höhle zurück. Schwierig, schwierig. Okay, Ira, es war mir eine Freude. Ich
Dankeschön.
hoffe trotzdem, dass du vielleicht in 10 Jahren ein sehr gutes Buch darüber schreiben kannst, wie wir alle unsere Konflikte in der Gesellschaft überwunden haben.
So, wenn alle Diktatoren erstmal tot sind, dann hoffe ich, dass man nicht zu viele nachkommen.
Gute, also was ich gerade sehe. So eine Art zweiter Frühling der Nationen in Osteuropa. Polen hat seine rechtsextreme Partei überwunden erstmal. In Ungarn gibt es leichte positive Anzeichen, dass Orbán im Frühjahr 26 verlieren könnte.
In Serbien gehen die Menschen auf die Straße, gerade in hoher Zahl. Und in
Also,
Georgien ja auch. Also man sieht überall eine starke Bewegung gegen autoritäres Denken, um es vorsichtig auszudrücken.
und ich hatte hier einen Experten, der hat ein Buch geschrieben über Diktatoren und wie und warum sie fallen. Und dessen Botschaft ist auch, die wenigsten Diktaturen überleben den Tod des Diktators.
Ja, das ist, davon bin ich relativ überzeugt im Hinblick auf Russland.
Hoffentlich kommt nicht noch ein Verrückterer dann an die Macht. Aber ja, die Botschaft ist erstmal, wenn ein Diktator erstmal stirbt und keine Nachfolgeregelung gefunden wurde vorher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Diktatur zusammenbricht, sehr, sehr groß. Also, wir sind natürlich nicht für Gewalt und so, aber langes Leben gönnt man nicht unbedingt jedem.
Sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja. Sehr diplomatisch. Okay, Ira, es war mir eine Freude. Bis
Danke
dann.
dir.
Tschüss,
Alles
tschüss.
Gute. Ciao.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute gleich zwei Gäste. Der eine ist Sören Urbanski. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht zur Geschichte der chinesisch-russischen Beziehungen, der Geschichte von Grenzen sowie Migrationsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Freut mich, Sie zu sehen, Herr Urbanski.
Guten Abend oder schönen Nachmittag. Ich weiß gar nicht, was wir sagen sollen.
Es ist ein schöner Nachmittag.
Ja.
Ich hatte Sie tatsächlich mal angefragt wegen Ihrem Buch Steppengras und Stacheldraht, eine Geschichte der chinesisch-russischen Grenze, erschienen in der Hamburger Edition für 40 Euro. Da hinten steht's.
Oh ja,
Also
wow.
Grüße auch
Bin
an die
ich auf
Hamburger
der Stelle.
Edition. Wunderbares Buch. Es freut mich, dass es jetzt natürlich
Dankeschön.
zu Ihrem neuesten Buch China und Russland, kurze Geschichte einer langen Beziehung, erschienen im Suhrkamp Verlag, dort für 26 Euro zu haben. Bücher findet ihr alle in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauer. Und das haben Sie natürlich zusammen rausgebracht mit Herrn Martin Wagner. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin und forscht zur Geschichte Russlands, der Sowjetunion und Chinas im 19. und 20. Jahrhundert. Nach einem Forschungsaufenthalt in Peking, Moskau und Hongkong wurde er mit einer Studie über die Transformation der totalitären Herrschaft nach Stalin und Maos Tod promoviert. Klingt alles so humanwissenschaftlich total unwichtig, aber ich glaube, in der aktuellen Phase der Menschheitsgeschichte super wichtig. Also ich freue mich, dass Sie beide hier sind.
Hallo,
Vielen
vielen Dank
Dank.
für die Einladung.
Haben Sie noch was zu ergänzen zu sich? Okay. Dann kommen wir mal zu Ihren aktuellen Werken und meinen Fragen dazu. So grundsätzlich, es geht in dem Buch China und Russland natürlich um die Geschichte zwischen China und Russland. Was prägt denn diese kurze, lange Beziehung dieser beiden Länder miteinander? Wer immer zuerst will.
Martin, you got the floor.
Vielleicht muss man erstmal eine allgemeine Beobachtung vorausschicken, bevor wir uns in die Untiefen der Geschichte und ihren Verästelungen verlieren. Nämlich eine Beobachtung, dass Xi Jinping und Wladimir Putin uns in der Gegenwart immer vorgaukeln wollen, dass sie ein unverbrüchliches Bündnis haben und sich auf Augenhöhe begegnen. Weil die beiden Autokraten sind sehr gut darin, uns sozusagen in einer doppelten Fiktion zu wähnen. Und wir müssen ganz genau hinschauen, um zu begreifen, dass sie weder einander auf Augenhöhe begegnen, dass es also ein ganz klares Machtungleichgewicht gibt zwischen China und Russland in der Gegenwart, dass China der überlegene Senior-Partner sozusagen ist und Russland der Junior-Partner. Und auch, dass sich hinter diesen Floskeln der Freundschaft und des Bündnisses immer ganz konkrete Interessensgegensätze, Konflikte und Rivalitäten auf unterschiedlichen Politikfeldern, in unterschiedlichen Regionen verbergen. Und das haben wir versucht, in 12 Episoden in diesem Buch ein bisschen anschaulich zu machen, wo es zwischen diesen beiden Großreichen immer mal wieder knirscht.
Was man vielleicht noch ergänzen kann, was die beiden Länder und deren Beziehungen zueinander auch wirklich besonders macht, ist einfach, dass sie zwei sehr große Landimperien sind. Also wenn wir an Imperien denken, denken wir, glaube ich, zuerst so an das British Empire oder das spanische Imperium, also Überseeimperien. Und das sind quasi zwei Länder, die sich auf der Landmasse immer weiter ausgedehnt haben, auf der eurasischen Landmasse, und sich irgendwann begegnet sind, nämlich in den Steppen Eurasiens. Und das, was dazu führte, dass sie sozusagen ja eigentlich die längste Landgrenze der Welt einmal miteinander teilten. Die war über 12.000 Kilometer lang bis Anfang des 20. Jahrhunderts und ist heute immer noch über 4.000 Kilometer lang, weil ja einige Staaten jetzt inzwischen, die mittlerweile unabhängig sind, dazugekommen sind oder dazwischen jetzt sind, also Kasachstan, Kirgisistan, Mongolei. Aber diese lange Grenze bedeutet nicht, dass man als Nachbar sich unbedingt nahe ist. Ich würde eher sogar sagen, dass das Gegenteil ist der Fall. Einfach weil die beiden politischen Zentren beider Staaten, aber auch die Demografen, also da, wo die sozusagen die meiste Bevölkerung wohnt, unglaublich weit entfernt von dieser gemeinsamen interimperialen Peripherie liegt und die Grenze eher was Trennendes als Verbindendes gewesen ist, gerade im 20. Jahrhundert.
Etwas, was wir, glaube ich, in auch westlichen Staaten in Europa wenig behandeln und wissen, ist die Tatsache, dass es zwischen China und der UdSSR fast schrägstrich richtig zu einem Krieg schon gekommen ist im 20. Jahrhundert. Und das zu einem Zeitpunkt, wo beide Länder ja eigentlich kommunistische Brüderstaaten waren. Aber vielleicht kommen wir, machen wir da einen Pin rein und kommen dann später nochmal drauf zurück. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Putin und Xi und die greifen sie beide in ihrem Buch gleich am Anfang auch auf. Lese ich mal kurz vor. Historisch betrachtet waren Imperien der Regelfall staatlicher Ordnung. Doch unter den heutigen Großmächten haben nur die Volksrepublik China und die Russische Föderation diese imperiale Kontinuität bewahrt. Sowohl die Machthaber in Peking als auch in Moskau leiten ihre neoimperialen Ambitionen aus ihrer Geschichte ab. Während China seine Ansprüche auf das Erbe des sino-mandurischen Qingreichs 1644 bis 1911 aufbaut, konstruiert Russlands Bezüge zur Sowjetunion und zum Reich der Romanow-Dynastie 1613 bis 1917. Diese Kontinuitätslinien sind fabriziert. Erstaunlicherweise überlagern sich beide Kontinuitätslinien beider Imperien, auf die sich beide Diktatoren beziehen, ziemlich gut. Also, woher kommt das?
Naja, also.
Also, make Russia und China great again, sozusagen, wie vor. In dem Fall seit 400, 500 Jahren.
Naja, ich meine, die Zaren und Kaiser hätten diesen Slogan nicht benutzt, aber de facto haben sie sich zu einer sehr ähnlichen Zeit territorial sehr weit ausgedehnt. Also, das ist in China, ist das sozusagen immer wie so ein Herz, was größer und kleiner wird, wenn man jetzt die Dynastien im Zeitraffer Revue passieren lässt, aber. Gerade wenn man jetzt an die letzte Dynastie der Qing denkt, so haben die doch sehr viele Bereiche, also sozusagen, die nicht kulturell und ethnisch chinesisch waren. Also ich denke jetzt an Xinjiang, ich denke an Tibet, ich denke an die Mongolei, in das Reich integriert. Und das passierte quasi parallel zu der Zeit, als Russland ganz rasch sich sozusagen innerhalb von wenigen Menschengenerationen von der europäisch-asiatischen Grenze am Uralgebirge bis an den Pazifik ausgedehnt hat. Und so gesehen gibt es eine gewisse, naja, wie soll ich sagen, eine gewisse temporale Synchronität oder sozusagen die Expansion erfolgt zeitgleich, erfolgte dann, was dann natürlich auch zu den ersten Spannungen führte. Also wenn wir sozusagen an die ersten Kontakte denken, das war, um genau zu sein, 1618 kam ein erster russischer Gesandter, Iwan Petlin hieß er, in die kaiserliche Hauptstadt Chinas, damals noch der Ming-Dynastie. Das ist die Vorgängerdynastie und versuchte eine Audienz beim Kaiser zu erhalten, wurde aber abgewiesen, bekam einen Brief mit zurück, den man erst ein halbes Jahrhundert später in Russland lesen konnte. Aber das war sozusagen der erste zaghafte Kontakt. Aber dann, ab Mitte des 17. Jahrhunderts, versuchten russische Kosaken von Nordasien, also Richtung Amur nach Süden vorzudringen und stießen dann sozusagen auf chinesische Grenztruppen, die dort das Gebiet schwach kontrollierten und Tribut einforderten. Und das war sozusagen der erste Reibungspunkt am Amur, wo es wo die Russen versuchten, sozusagen Befestigungsanlagen aufzubauen, die dann von den Chinesen zerstört worden sind. Beide Seiten versuchten, von den indigenen Bevölkerungen Tribut einzufordern. Und das hat sozusagen zu Reibungen geführt, bis man sich schließlich dazu durchrang, quasi vertraglich über diese Konflikte einig zu werden. Das ist der erste Vertrag, den sozusagen China zwischen, den China mit einer europäischen Macht schloss, der Vertrag von Nerchinsk, wo quasi Russland die Gebiete, die es eigentlich von China erobern wollte, nämlich die Gebiete nördlich des Amurs, China zugestand, aber im Gegenzug Handelsprivilegien erwarb, was natürlich für Russland damals unglaublich wichtig und unglaublich attraktiv war, weil um auf diesen Petlin zurückzukommen, also diesen russischen, ersten russischen Gesandten, der übrigens 2 Jahre für seine Reise brauchte. Öffnen das Buch mit so einer Vignette oder mit einem Zitat von ihm, wo er nach Kalgan kommt, dem heutigen Zhangjiakou. Das ist eine Stadt an der großen Mauer. Er tritt durch das Tor in das chinesische Reich hinein und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also er zählt dann auf, was es dort alles für Gemüsearten gibt, auf den Märkten, dass alle Häuser aus Stein sind. Und wer die russische Geschichte kennt, der weiß, dass sozusagen damals im 17. Jahrhundert kaum ein Haus aus Stein gebaut gewesen ist in Russland. Also das war sozusagen für ihn eine Reise in eine andere Welt, eine Welt, die durchaus weiterentwickelt war. Und deswegen war das für Russland auch ökonomisch interessant, mit China Handel zu treiben. Die Chinesen wiederum hatten gar nicht so das große Interesse daran.
Sie hatten grundsätzlich nicht großes Interesse daran, mit ausländischen Mächten Großhandel zu treiben, denn es war ja das mächtige China. Ich habe das Zitat gefunden. Die Stadt ist so wunderschön und geschäftig. Ihre Türme ragen ebenso hoch hinaus wie die von Moskau. Ja, das war die chinesische Grenzstadt Kalgan. Und wenn eine Grenzstadt schon so beeindruckend ist auf einen russischen Gesandten, dann möchte man sich kaum vorstellen, was die Hauptstadt mit ihm gemacht hätte. Ist er da angekommen?
Ja, er ist dorthin gereist, wollte wie gesagt eine Audienz beim Kaiser, aber wurde nicht vorgelassen und quasi nach ein paar Tagen mit seiner Delegation aus Peking wieder hinaus komplimentiert.
Mit dem Brief.
Mit dem Brief, den aber niemand lesen konnte.
Aber er war sehr angetan von einer Sache, die für uns ganz alltäglich scheint, nämlich von Rhabarber, einer Gemüsesorte, die in der frühen Neuzeit in Europa geschätzt wurde für ihre verdauungsfördernde Wirkung, sozusagen eine Modeerscheinung, ein Modeprodukt der damaligen Zeit, das er mit großer Bewunderung da in China gesehen hat.
Ich habe
Aber
tatsächlich erst letztes Jahr jemanden getroffen, sie kommt aus Indien. Und sie hat in Deutschland dann Rhabarber-Mousse gegessen, also zum Frühstück so Marmelade aus Rhabarber. Und dann hat sie gesagt, was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Und dann haben wir ihr gesagt, dass es Rhabarber ist. Und seitdem ist sie ganz begeistert davon und will versuchen, das in Indien mal anzubauen. Ich weiß nicht ganz genau, ob das in Indien auch gut wächst. Es ist ja immer so eine Wetter- und
Also Rhabarber
Sache.
liegt im Schatten und braucht Feuchtigkeit.
Ja, das müsste eigentlich in Indien auch funktionieren. Insofern war ich ganz erstaunt, dass jemand Rhabarber nicht kannte. Aber das
Aber
ist
die
auch interessant.
sino-sowjetischen Beziehungen sind ja nicht nur aus der Perspektive des Rhabarbers ganz besonders, sondern sie haben ja nach diesen neoimperialen Kontinuitäten gefragt. Und die Beziehungen zwischen China und Russland in der Gegenwart sind natürlich besonders, weil es große Landimperien sind, weil sie autoritäre Ordnungen sind und sich darin gleichen. Die Beziehungen sind aber auch deswegen so besonders, weil China und Russland füreinander immer ein sozusagen stetes Gegenüber sind, dem man sich nicht entfliehen, dem die beiden Partner nicht entfliehen können, weil sie sich so gleichen in ihrer 400-jährigen Geschichte und dabei aber so anders sind als die Staaten, die wir aus der Gegenwart kennen. Es sind eben keine Nationalstaaten, sondern es sind Vielvölkerimperien. Es sind keine Demokratien und keine Rechtsstaaten, sondern sie haben beide ein kommunistisches Erbe oder immer noch eine kommunistische Partei. Und vor allem haben sie im 21. Jahrhundert eine Renaissance des neoimperialen Denkens erfahren, in der sie sich ganz positiv auf das Erbe des Imperiums zurückbeziehen und daraus die Legitimation für die Politik im 21. Jahrhundert ziehen und es also gerechtfertigt finden, in der Politik des Stärkeren gegenüber den kleineren Nachbarn aufzutreten.
Das haben wir, da haben wir ein Problem so grundsätzlich gerade auf der Welt. Sie schreiben ja beide in Ihrem Buch von dieser wirklich auch wechselhaften Geschichte und Beziehung der beiden Länder. Im 17. Jahrhundert werden erstmalig dann auch Grenzverläufe definiert. Zu wessen Gunsten sind diese Definitionen ausgegangen und was bedeutet das vielleicht auch für die Zukunft der Beziehung beider Länder? Denn das hat, glaube ich, schon für kriegerische Auseinandersetzungen gesorgt. Und egal wie der Zustand der Beziehung aktuell ist, wir sind ja schon darauf eingegangen, es wird ja auf die große Freundschaft abgestellt. Nichtsdestotrotz, wenn zwei Imperien miteinander Freunde sind und dann erstmal ihre äußeren Feinde sozusagen erledigt haben, an einem bestimmten Punkt, es kann nicht zwei Imperien gleichzeitig geben.
Naja, zwei Imperien gleichzeitig kann es vielleicht schon geben, das hat zumindest die Geschichte gezeigt, aber
Aber
was
nicht
ich
mit
auch.
einer
Genau, aber ich
Grenze wie
meine,
dieser.
genau, also was ich, aber worauf ich glaube ich anspielen wollte, also bevor ich zu der Frage nach der Grenze komme oder den territorialen sozusagen Phantomschmerzen, ist die Frage der Freundschaft. Also ich meine, Freundschaft gibt es ja nur, wenn man einander ebenbürtig ist oder sich sozusagen den gleichen Wert zugesteht. Ja? Und Martin Wagner meint ja schon eingangs, dass es diese Einheitsfiktion gibt, diese Ebenbürtigkeitsfiktion. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir glauben, dass diese Überbetonung der Freundschaft gerade einen stutzig machen sollte. Ja? Also wenn Xi Jinping sagt, mein lieber alter Freund, oder Putin sagt, mein lieber alter Freund, Xi, also nicht, weil er so alt ist, sondern weil man sich schon so lange kennt, dann macht er einen das als Historiker hellhörig. Also das bloß als kleine Fußnote. Aber jetzt zu den territorialen Fragen. Also wir hatten ja schon vom Vertrag von Nerchens gesprochen, wo China quasi die Gebiete behalten konnte. Die ist schon locker kontrolliert. Also man muss sich das nicht vorstellen wie heute, dass da so irgendwie Grenzposten sind und vielleicht Drohnen langfliegen, um das zu überwachen, sondern das war ein unglaublich weites Land, was kaum besiedelt war und auch schwach gesichert. Und diese Grenze wurde erst im Zuge moderner Infrastrukturmaßnahmen und militärischer Konflikte im 20. Jahrhundert wirklich zu einer Grenze in einer Form, wie wir sie uns heute vorstellen können, dass da sozusagen wirklich intensiv kontrolliert wird und Bewegungen sozusagen registriert werden, die Zollgrenze entlang der Staatsgrenze verläuft und so weiter und so fort. Also auch wenn es die Grenzverziehung gab, irgendwann im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert, heißt das nicht, dass es sozusagen de facto dann eine Grenze war, außer an wenigen Abschnitten, wo dann wirklich so Grenzposten waren. Aber diese Verträge von Nerchens und dann noch ein zweiter Vertrag von Kjachta 1727 führten zu einer Phase relativer Stabilität, vielleicht für anderthalb Jahrhunderte. Das änderte sich dann aber Mitte des 19. Jahrhunderts, als China innerlich geschwächt war durch den Opiumkrieg, also durch die sozusagen imperialen Bestrebungen vor allem der Briten, aber auch Unruhen im Inneren, allen voranzunehmen, die Taiping-Rebellion, der größte Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. So dass sozusagen Russland relativ leichtes Spiel hatte, imperial zu expandieren und Gebiete von der Größe Polens und Deutschlands zusammengenommen, handstreicherartig quasi von China annektierte, mit einer Truppenstärke von 10.000 Mann. Also das ist eine unglaublich kleine Mannschaft gewesen, die quasi diese Gebiete annektiert hat. Und diese Gebiete gehören seither zu Russland. Wir kennen sie durch die Städte Chabarowsk, Wladiwostok, Blagoweschensk vielleicht, also die Gebiete entlang des Amur- und des Uri-Flusses, die für Russland strategisch wichtig waren, unter anderem deshalb, weil Russland so einen eisfreien Hafen am Pazifik erlangte. Und diese Gebiete sind, wie gesagt, bis heute russisch und auch. Es gab im 20. Jahrhundert immer wieder Grenzstreitigkeiten und de facto haben nach dem Ende der Sowjetunion die Russische Föderation und die Volksrepublik China völkerrechtlich bindend diese Grenze demarkiert und geregelt. Also 2008 wurde die letzte Insel, die noch strittig war, von Russland an China übergeben, also Flussinseln. Das heißt aber nicht, dass sozusagen diese Gebietsstreitigkeiten ein für alle Mal aus dem Weg geräumt sind.
Ja, weil wir ja gerade erst lernen, dass völkerrechtliche Verträge absolut unwichtig
Ja,
sind.
das und das sozusagen auch Territorien auf einmal wieder eine Rolle spielen. Ne? Also sozusagen Annexion, Besitzansprüche, Stichwort Grönland, Panama-Kanal, aber auch genauso das chinesischen Fall, könnte man von der Nine Dash Line reden oder den Senkaku-Inseln oder Taiwan oder halt auch diesen Gebieten. China heutzutage, wenn man die politische Rhetorik sozusagen des offiziellen Chinas anschaut, erklärt keine offiziellen Gebietsansprüche gegenüber diesem Gebiet, sondern schaut vor allen Dingen auf Inseln im Südchinesischen Meer, auf Taiwan und so weiter. Dabei ist dieses Gebiet sozusagen viel, viel größer. Aber ich würde sagen, dass es vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass es momentan einfach eine strategische Gemeinschaft zwischen Moskau und Peking ist und es so gesehen geopolitisch, machtpolitisch für China nicht interessant ist, sozusagen diese Ansprüche zu erheben. Will heißen, dass es auch mal wieder anders kommen kann. Und was auch wichtig ist, die Bevölkerung, innerhalb der chinesischen Bevölkerung gibt es durchaus noch Ressentiments und die werden auch nicht unbedingt vom chinesischen Staat unterdrückt. Also, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, es gab im Jahr 2020, glaube ich, anlässlich des 160, nee, 100, muss ich, 140, 100, 500, 140. Jubiläums der Gründung von Wladiwostok von der russischen Botschaft Peking einen Post auf einem chinesischen sozialen Netzwerk, wo man das feierte. Und es gab einen Shitstorm chinesischer Netizens, die sozusagen dagegen anwetterten und sagten, das ist schon immer chinesisch gewesen. Die Russen haben das besetzt und Wladiwostok gab es ohnehin schon länger, als sozusagen die Russen hier behaupten. Und der wurde nicht unterdrückt von der chinesischen Seite, obwohl alles sonst sehr, sehr wohl zensiert wird. Und ich könnte jetzt weitere Beispiele nennen. Also was ich damit sagen will, ist, China bedient sich auch dieser Stimmung, schürt sie teilweise selbst sogar, aber nur intern. Nach außen hin wird das nicht thematisiert, wie zum Beispiel andere Gebiete, die es für sich beansprucht. Also da ist man dann sozusagen, zieht man eine klare Linie und sagt, okay, das ist politisch das halt nicht opportun, das nützt uns nichts, was aber nicht heißt, dass es ein für alle Mal vergessen ist.
Und woher kommen diese Ressentiments gegen Russland?
Martin, willst du noch?
Ich wollte einen noch anderen Gedanken kurz
So.
einschieben. Dieser Vertragsschluss von Nertschinsk Ende des 17. Jahrhunderts ist auch deswegen so bedeutsam, weil es das erste Mal ist, dass China, der Kaiserhof China, einen Vertrag mit einer anderen Nation schließt. Und auch das erste Mal, dass Russland und China einander auf Augenhöhe begegnen, weil beide Imperien bis dahin ihre Außenpolitik im Modus der Unterwerfung ihrer Nachbarn vollzogen haben. Und die einzige Art und Weise, mit dem Kaiserhof zu interagieren, war, eine Tributgesellschaft zu schicken und sich symbolisch vor dem Kaiser zu unterwerfen. Und diese Vorstellung hat Russland und China über ein Jahrhundert sozusagen in die Rivalität versetzt, weil keiner sich dem anderen untergeben wollte. Die russischen Gesandten sind immer vom chinesischen Kaiserhof weggeschickt worden, weil sie den dreifachen Stirnaufschlag, den Kotau, nicht leisten wollten. Und dieser Friede oder dieser Vertragsschluss 1689, der auch die gemeinsame Grenze setzt, ist also aus dieser Perspektive bedeutsam. Er ist aber auch bedeutsam, weil er auf Latein festgehalten wurde. Es war ein portugiesischer und ein französischer Jesuit, die im Niemandsland zwischen diesen beiden Reichen diesen Vertrag auf Latein aufgesetzt haben und zwischen den Reichen letztlich mediiert und übersetzt haben. Und er ist auch deswegen bedeutsam, weil er in der Gegenwart keinerlei Bedeutung hat. Russland und China wollen uns immer glauben lassen, dass sie, ach, so große Freunde sind und bemühen eine gemeinsame Legitimationsressource für diese Freundschaft nicht, nämlich die gemeinsame Geschichte, weil es für beide sehr schmerzhaft wäre, auf diesen Vertragsschluss hinzuweisen. Er taugt schlicht und ergreifend nicht zur Mythenbildung, weil beide darin eigentlich sich selbst nicht wiedererkennen können. Die einen haben Territorium verloren, die anderen eine Demütigungserfahrung. Und insofern haben Putin und Xi Jinping im 21. Jahrhundert kein Interesse daran, auf diesen sozusagen ersten Moment ihrer gemeinsamen Beziehung zu verweisen.
Naja, Geschichte ist kompliziert und die Geschichte von Imperien auch. Und
Ja.
das natürlich in einer Welt und in einer Ideologie getriebenen politischen Phase für beide Länder, das absolut nicht gesehen werden möchte, dass wenn man in eine Welt übergehen möchte, wo nur noch Stärke zählt, sowohl innen- als auch außenpolitisch, dass man dann mit der Realität von Diplomatie und gegenseitigen Beziehungen von Ländern auch in der Geschichte nicht umgehen kann, selbst zu einem Zeitpunkt, als es Imperien gab, kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen schreibt man ja Geschichte um in Russland und in China. Was ich mich auch frage, ist, wenn wir uns mit China beschäftigen, ist das ein kommunistisches Land noch?
Ja, mit Einschränkungen. Wenn wir auf das Wirtschaftssystem schauen, dann sehen wir natürlich, dass es dort sowohl turbokapitalistische Gesichtspunkte gibt, es gibt aber weiterhin auch sozialistische Gesichtspunkte. Es gibt immer noch Planwirtschaft und es gibt immer noch große staatseigene Konzerne, die massiv subventioniert werden und in sozusagen freien marktwirtschaftlichen Sphären wohl nicht weiter existieren würden. Die Frage kann man aber sozusagen auch noch in einer anderen Weise stellen, nämlich welche Erfahrung hat das gegenwärtige China aus dem Untergang der Sowjetunion gezogen,
Steht
sozusagen,
hier auf meiner Liste.
um sich selbst neu zu erfinden. Und dann gibt es letztlich zwei Erfahrungen, die zentral sind für die Kommunistische Partei Chinas in der Gegenwart, nämlich einerseits die Entstalinisierung, die Kritik an Stalin und an seinen Verbrechen, und andererseits der Zerfall der Sowjetunion als eben in der Perspektive Xi Jinpings, aber letztlich auch in der Perspektive Wladimir Putins, niemand manns genug war, die Macht zu verteidigen, und Gorbatschow Reformen eingeleitet hat, die eine Re Dynamik entfacht haben, die ihn selbst obsolet gemacht haben. Und aus diesen beiden Erfahrungen zieht die Kommunistische Partei Chinas im 21. Jahrhundert, die Lehren, die Macht der Partei uneingeschränkt und mit allen Mitteln der Repression zu verteidigen.
Ich kann Ihnen da vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich war im Dezember in Peking und war mit einer Delegation da und wir waren eingeladen bei der Parteihochschule, also bei der Hochschule der Kommunistischen Partei Chinas. Das ist ein Ort, der eigentlich so relativ abgeschlossen ist und wir konnten da hin und uns wurde ein Vortrag dargeboten zur Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas und das war natürlich erstmal. Wir hatten wenig Zeit und der Referent fing etwas langsam und träge an und ich erinnerte mich so an so kommunistische Parteiideologen, die dann sozusagen sehr langsam und sehr dicht sprechen würden und hat mich auf einen langen und mit Jetlag sozusagen schwer auszuhaltenden Vortrag eingerichtet. Aber es stellte sich dann schnell heraus, dass er sozusagen große Sprünge macht. Also die Partei wurde mit sowjetische Hilfe durch die Komintern 1921 in Shanghai, also die Kommunistische Partei, gegründet. Und damit fing er auch an. Also die war gut 100 Jahre alt oder ist gut 100 Jahre alt. Aber das nächste Datum war dann schon 1991, nämlich der Untergang der Sowjetunion. Und das hat mich dann schon aufhorchen lassen. Und ich fand das so beeindruckend, weil das sozusagen für ihn, also für den Referenten und natürlich steht er stellvertretend für viele Parteihistoriker, eigentlich eines der entscheidenden Ereignisse ist für das Überleben oder für die sozusagen Selbstwahrnehmung der Kommunistischen Partei Chinas. Also diesen Fehler, den die Sowjetunion begangen hat, dürfen wir nicht wiederholen oder dürfen wir nicht begehen. Und das liest man natürlich in der Literatur überall, da gibt es ganze Bibliotheken zu. Aber wenn da so ein Mensch vor einem steht und das wirklich auch nochmal so wiedergibt, ist das schon sehr eindrücklich. Aber natürlich hat es auch noch einen anderen Grund. Er wollte natürlich auch über viele unbequeme Daten nicht sprechen. Also großer Sprung nach vorn, Kulturrevolution und so weiter und so fort. Und das zeigt sozusagen auch, wie tief der Schrecken sitzt, der sowjetische Schrecken. Und so gesehen könnte man fast Xi Jinping, Wladimir Putins berühmtes Zitat von Untergang der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts in den Mund legen.
Apropos Untergang. Wir erleben gerade den Untergang der alten Nachkriegsweltordnung, getrieben von der Nation, die diese Weltordnung etabliert hat, die Vereinten Staaten von Amerika. Offensichtlich ist man da der Meinung, das System, von dem man 80 Jahre lang profitiert hat und das nur dafür da war, dass die Amerikaner eigentlich ein gutes und bequemes Leben hatten. Reicht nicht aus. Jetzt will man selber irgendwie auch Kolonialmacht sein, seine Nachbarn unterwerfen, zum Beispiel Kanada, oder auch Grönland einnehmen und annektieren oder kaufen, was auch immer. Und Trump ist da ja aktuell Präsident und ist so der Meinung, also es soll nur noch Einflusssphären geben, Russland, China und dann die USA. Wie realistisch ist das? Weil es ist alles ein bisschen widersprüchlich. Also ich glaube, es gibt einen Plan. Der Plan ist irgendwie, Russland und China zu isolieren und dann diese drei Interessenssphären untereinander aufzuteilen. Gleichzeitig will die USA weiterhin Einfluss in Europa haben und den europäischen Ländern vorschreiben, wie sie Meinungsfreiheit zu handhaben haben, was sie für eine Handelspolitik zu haben mit den USA und dem Rest der Welt. Und gleichzeitig möchte man aber, dass niemand mit China handelt und man will, dass Russland sich von China entfernt. Und also absolut alles ein bisschen chaotisch, sagen wir es mal so. Was bedeutet der aktuelle Präsident wirklich in Ihren Augen für die russisch-chinesische Beziehung?
Man muss das zugeben, Donald Trumps auf Wladimir Putin eigentlich als ein Eingeständnis der Schwäche werten. Weil in diesem neorealen Denken, in dem Staaten nur nach Einfluss und Territorialexpansion gieren, unterstellt ist, dass die USA nicht mehr die wichtigste Weltmacht des 21. Jahrhunderts ist, sondern es unterstellt eigentlich, dass China bereits die bedeutendste Weltmacht des 21. Jahrhunderts ist. Nur so kann man erklären, warum Donald Trump den Schulterschluss mit Wladimir Putin sucht. Also in dieser Logik ein Bündnis des zweitstärksten und des drittstärksten gegen die bedeutendste Weltmacht China. Aber das übersieht einige Parameter aus unserer Interpretation, nämlich einerseits, dass wir nicht mehr im Kalten Krieg leben, in der es eine klare Bipolarität gibt und dieses Dreiecksverhältnis eine Art Nullsummenspiel ist. Also im Sinne davon, dass wenn die Beziehungen zwei Staaten zueinander besser werden, notgedrungen die Beziehungen dieser beiden Staaten zum jeweils Dritten darunter leiden müssen. Und es geht eigentlich auch von einer falschen Chronologie aus, weil häufig wird von Kommentatoren auf den Moment in den frühen 70er Jahren verwiesen, als Richard Nixon und Henry Kissinger eine Annäherung an Mao Zedong und das kommunistische China vollzogen haben. Damals waren die Sowjetunion und China aber längst verfeindet und das war die Grundlage dafür, dass diese Annäherung Chinas den Vereinigten Staaten glücken konnte. Heute sehen wir das nicht. China und Russland sind so verwoben in ihren geopolitischen Interessen, ökonomisch, aber auch was die beiden Staatsführer betrifft, die sich über 40 Mal schon getroffen haben, dass eigentlich nicht davon auszugehen ist, dass Donald Trump einen Keil zwischen China und Russland treiben könnte.
Kommen wir mal auf seinen Vizepräsidenten kurz zu sprechen. Der hat interessante Aussagen öfters mal getroffen in letzter Zeit. Die neueste ist, dass er gesagt hat, Zitat, die USA borgen sich Geld von chinesischen Bauern, um chinesische Ware zu kaufen. Welche Auswirkungen hat das innenpolitisch auf die chinesische Bevölkerung und welche Rolle spielt das auch für die chinesische Führung? Kann man
Also,
das propagandistisch schön ausnutzen?
ich kenne dieses neueste Zitat nicht und kann es deswegen auch schwer einordnen, aber ich glaube, was man beachten muss oder was man bedenken muss, und das zeigt auch, wie unterschiedlich bestimmte politische Systeme agieren. Ich meine, China, wie wir alle wissen, ist keine Demokratie und hat sozusagen, kann damit auch länger planen in gewisser Hinsicht. Und unter Trump 1, also 2016, 17 bis 2020, 21 gab es ja schon mal einen Handelskrieg zwischen China und den USA. Und China hat sich seitdem, aber eigentlich auch schon davor, sehr genau auf diesen Moment vorbereitet, den wir jetzt erleben, dass sozusagen Trump ernst macht mit diesem Handelskrieg, die Zölle ins Unermessliche treibt, wobei natürlich ab über 100% das völlig irrelevant ist, ob es jetzt 100% oder 1000% oder 1 Million% sind, weil das dann sozusagen für die Handelsströme keinen Unterschied mehr macht. Aber China hat sozusagen sich, was seine Exportmärkte angeht, massiv diversifiziert und von den USA unabhängiger gemacht. Also ich glaube, Deutschland hat oder Europa hat immer noch ein sehr, also am gesamten Wirtschafts, also am Bruttoinlandsprodukt ist ein sehr großer Anteil dessen, was produziert wird, geht ins Ausland. In China ist er inzwischen viel geringer als in Deutschland, weil der chinesische Markt größer ist. Also das ist ein Punkt, warum sozusagen die Zölle China weniger hart treffen als vielleicht noch vor 10 Jahren. Der zweite Punkt ist aber auch, dass sozusagen die USA insgesamt an diesem Außenhandel an Bedeutung verloren haben. Ich glaube, vor 10 Jahren oder so waren es noch 20%, jetzt sind es noch 12, 13%. Das heißt, insgesamt sind das zwar immer noch hohe Milliardenbeträge, also mehrere hundert Milliarden, aber an dem gesamtwirtschaftlichen Bruttosozialprodukt Chinas ist es nicht mehr so relevant. Also so ein Land wie Deutschland würde viel, viel stärker von solchen Zöllen betroffen sein als China. Und das erklärt vielleicht auch in gewisser Hinsicht die gewisse Art von Gelassenheit, mit der China darauf reagiert, auch wenn natürlich die Zölle jetzt China wirtschaftlich gesprochen zu einer Unzeit treffen, weil China hat kein starkes Wirtschaftswachstum mehr. Es ist selbst, bestimmte Bereiche sind so hoch verschuldet. Also es gibt schon auch große strukturelle Probleme, die sozusagen die noch hinzukommen zu diesem Handelskrieg. Dennoch ist es so, dass es sozusagen China sich sehr gut auf diesen Moment vorbereitet hat. Und ich glaube nicht, dass Trump, auch wenn er noch so laut schreit, als Sieger aus diesem Handelskrieg hervorgeht, in Bezug auf China.
Gibt.
In gewisser Weise ist das Zitat von Vance, das auch ich
Ich
vorher
habe
nicht kannte.
übrigens Ihnen beiden in dem Chat einen Beleg geschickt. Nicht, dass Sie denken, ich hätte mir das ausgedacht.
Nee,
Es
das ist
ist ein
genau.
Beitrag von CNN, also Quelle.
Man kommt ja nicht mehr hinterher. Die sagen ja jeden Tag so viele Dinge.
Ja.
Irgendwann
Ich
schaltet
kann den
man ab.
Zweifel durchaus verstehen. Deswegen habe ich lieber die Quelle
Ja.
CNN. Es ist ein Fox News Interview. Vielleicht
Okay.
schaffe ich es auch hier noch, das Original reinzuschnippeln, wenn ich es veröffentliche. Aber er hat das gesagt. Ja,
Okay.
man muss immer denken. Also manchmal denkt man, das können Sie doch nicht gesagt haben. Und dann, ja, okay.
Es ist aber aus zwei Perspektiven interessant. Es ist einerseits, und das haben Sie in Ihrer Frage schon nahegelegt, in gewisser Weise Mühlen auf Wasser auf die Mühlen der chinesischen Staatspropaganda, in der ja die USA der Hauptfeind ist. Und zum Beispiel in der Deutung des Krieges Russlands in der Ukraine ist für die chinesischen Staatsmedien ziemlich klar, dass nicht Russland der Aggressor ist, sondern eigentlich die USA und die NATO, die diesen Konflikt initiiert haben und auch weiter schüren, unter Anführungsstrichen. Es hat aber insofern auch einen ganz kleinen Funken Wahrheit. Seine Beobachtung möchte man es ja gar nicht nennen, weil auf einen Umstand häufig nicht hingewiesen wird, nämlich die Tatsache, dass die USA im Ausland stark verschuldet ist und ein Großteil dieser Schulden von China getragen wird. Insofern gibt es also eine gegenseitige Abhängigkeit, über die Trump nicht gerade gerne spricht und die mittelfristig vielleicht auch seine Politik nochmal in ein anderes Licht setzen wird.
Ja, aber die hohe Auslandsverschuldung ist erstens ein großer Vorteil der USA über die letzten 80 Jahre, weil sie als die Leitwährung des Globus natürlich auf Kosten anderer gelebt haben und sich jetzt beschweren, dass andere nicht ihren Beitrag leisten. Während sie gleichzeitig einfach alles abbauen, was staatlich irgendwie Funktionsfähigkeit verspricht für die eigene Gesellschaft. Eine Art Kulturkampf. Also ich habe viele Vergleiche mittlerweile von den USA bezüglich auch der Zeit der Kulturrevolution in China gehört. Also da wird dann sowas gesagt wie der große Sprung nach hinten oder rückwärts. Ja. Anstatt der große Sprung vorwärts, der Millionen Leben gekostet hat in China, wird es in den USA angedeutet, der große Schritt nach hinten, der viele Menschen auch nicht nur in Armut werfen wird, sondern faktisch auch Menschen töten wird, aufgrund der Politik, die hier gemacht wird in den USA.
Also ich war vor 1,5 Wochen in den USA für ein paar Tage an der Uni Pittsburgh und habe mich auch mit Leuten unterhalten, genau über diese Fragen. Und da kamen diese China-Vergleiche nicht. Aber was immer wieder kam,
Ich
war,
habe sie von ausländischen Beobachtern gehört,
ja,
natürlich.
aber was ich sozusagen dazu sagen wollte, ist, dass viele doch immer wieder die McCarthy-Ära ins Spiel brachten. Also die Zeit, wo sozusagen Kommunisten oder vermeintliche Kommunisten in den frühen 50ern gejagt worden sind und sozusagen Kommunisten heute durch Diverse und Diversity ersetzt werden kann. Und es ist eine gewisse Art von, ja, Hexenjagd ist vielleicht ein bisschen zu stark, der Begriff, aber das ist schon wirklich so eine, auch ein ideologischer Kampf ist, der mit allen Mitteln geführt wird und wie man jetzt sieht, ja auch wirklich eskaliert an den Universitäten. Also Harvard ist die einzige Universität, die sich momentan wirklich in irgendeiner Form wert. Andere Ivy League Schools sind ja wirklich eingeknickt und ja, also das ist sozusagen was viele Leute, zumindest des intellektuellen Amerikas, schon umtreibt. Ich glaube, in vielen Regionen, in vielen Bundesstaaten spielt es gar keine Rolle, weil es sozusagen so weit entfernt ist von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Aber an den Küsten, in den Städten, in den Unistädten ist das natürlich ein Riesenproblem, und es ist auch ein Kampf ein Kampf gegen Kultur, ein Kampf gegen Wissen, und das ist schon sehr gefährlich. Und die Parallelen zu China, also man muss da vorsichtig sein, aber natürlich, es ist eine Art von Kulturrevolution, aber mit anderen Vorzeichen, würde ich jetzt sagen.
Also nur ein
Das
Beispiel,
Wort vergleichen ist im Deutschen ja ein
die, ja,
bisschen unpräzise.
ich will nur
Entschuldigung.
kurz ein Beispiel einwerfen, dass ich heute gehört habe, dass einer führenden Tuberkuloseforscherin praktisch 80% ihres Budgets gekürzt wurden. Und wenn man bei Tuberkuloseforschung 80% des Budgets ein, das wird Menschenleben kosten.
Ja, das ist
Und
auch die
zwar
ganze
nicht
Geschichte, ist
nur
ja
im
genauso.
Ausland, also
Ja.
es geht hier nicht nur, also aus Sicht der USA, wenn ich Amerikaner wäre, kann ich ja sagen, oh geil, wir finanzieren nicht mehr irgendwelche medizinische Forschung, dass irgendwelche Schwarzafrikaner irgendwo auf der Welt rettet. Ist mir doch egal, was mit dem passiert. Es wird dezidierte Folgen auch für die Amerikaner haben, weil auch in den USA wir öfters mal Tuberkulose auf Ausbrüche beobachten können. Und das Problem mit dieser Krankheit, Tuberkulose, ist, sobald sie resistent ist gegen ein Mittel, ist sie resistent. Und dann haben wir als Menschheit grundsätzlich alle ein Problem, aber die Amerikaner zuallererst. Herr Wagner?
Ich wollte eigentlich nochmal sozusagen auf den engeren Gegenstand unseres Buches auf China und Russland eingehen und Ihre Frage nach den Vergleichen beantworten. Das Wort vergleichen ist im Deutschen insofern unpräzise, als dass es sowohl gleichsetzen als auch gegenüberstellen bedeuten kann. Und wenn historische Analogien bemüht werden, wenn also gesagt wird, das ist genauso wie damals in der anderen Situation, dann muss der Historiker eigentlich immer ein Veto einlegen und sagen, alle historischen Ereignisse sind einmalig und wir können nichts miteinander gleichsetzen, auch nicht auf einer moralischen Bewertungsebene. Vergleichen kann aber insofern ganz produktiv sein, wenn man Unterschiede und Ähnlichkeiten versucht herauszuarbeiten und etwas gegenüberstellt, sozusagen in einer wertneutralen Beobachtung zunächst. Und insofern kann man natürlich sich die Frage stellen, ob die Innenpolitik der Gegenwart der USA gemeinsame Elemente mit der großen proletarischen Kulturrevolution unter Anführungsstrichen, wie das im maoistischen China hieß, hat. Und vermutlich würde man dann in der kurzen Antwort sagen müssen, dass die Unterschiede doch vielleicht überwiegen.
An der Stelle zitiere ich nochmal den Vizepräsident der Vereinigten Staaten, den aktuellen, der sagte, die Professoren sind der Feind. Und ich glaube, Mao hätte dem zugestimmt. Ich komme gleich nochmal auf Ihr Buch zurück, aber so allgemein, weil Sie es gerade angesprochen haben, Herr Wagner, als Historiker, was die Entwicklungsgeschichten der Menschheit und der Staaten angeht, wenn ich mir das so grundsätzlich angucke, ich weiß, Sie haben gerade von Vergleichen, ablehnen gesprochen, aber mir scheint doch, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen. Und zwar nicht genau dasselbe, aber was so diese Rückschritte angeht. Und so als Historiker können Sie mir ein wenig Hoffnung geben, dass wir durch dieses Tal der Tränen durchkommen?
Ich habe mich mal damit beschäftigt, wie Menschen in der Vergangenheit aus ihrer eigenen Vergangenheit gelernt haben. Und untersucht habe ich das an zwei Fällen, nämlich der Zeit nach Josef Stalin in der Sowjetunion, also die Entstalinisierung der Mitte der 50er Jahre, und der Zeit nach Mao Zedong im kommunistischen China, also in den späten 1970er Jahren, frühen 1980er Jahren. Und dort sehen Sie etwas, was Ihnen vielleicht ein Fünkchen Hoffnung spenden kann, nämlich die Transformation, so würde ich das beschreiben, einer totalitären Ordnung, die auf Terror und Willkür beruhte, in eine autoritäre Ordnung, die zwar immer noch nicht rechtsstaatlich ist und auch nicht demokratisch ist, die aber die Ausübung von Macht und Gewalt in den Händen der Staatspartei diszipliniert hat und den Schranken gesetzt hat. Insofern, in der Gegenwart sehen wir eigentlich die gegenteilige Entwicklung aus autoritären Ordnungen, Russland der frühen 2000er Jahre und dem China der 2000er und 2010er Jahre, sind jetzt wieder Ordnungen geworden, die viel stärker die Macht personalisiert haben in den Händen einzelner Führer. Es gibt immer stärkeren Personenkult, es gibt immer weniger Macht Schranken innerhalb der Partei und innerhalb dieses großen Apparates. Es gibt immer mehr Repression, sowohl nach außen, aber vor allen Dingen auch nach innen hin. Wir dürfen aber Hoffnung haben, dass in dem Moment, in dem Xi Jinping und Putin, auf welche Art und Weise und wann auch immer, von den Fleischtöpfen der Macht wegtreten, die nach ihnen kommen, diesen Moment, in dem man etwas umgestalten kann, nutzen können, um es wieder in eine andere Richtung zu treiben. Diese Möglichkeit besteht immer, sie liegt nur leider nicht in unseren Händen, sondern in den Händen derer, die nach den Diktatoren kommen.
An der Stelle verweise ich mal kurz auf mein Gespräch mit Marcel Dirsus, wie Diktatoren stürzen. Da findet man sehr gute Antworten auch darauf, was passiert, wenn Diktatoren dann erstmal weg sind oder wenn sie nicht für ihre Nachfolge gesorgt haben. Ganz interessant. Manchmal geht es aber auch nicht gut aus für die jeweiligen Bevölkerungen und Länder, weil oft auch Bürgerkrieg, interner Streit und Gewalt die Folge von solchen Situationen sind. Hoffen
Aber
wir mal
gerade die
auf bessere
Sowjetunion und China sind
Situationen.
zwei sehr gute Beispiele dafür, dass es gelungen ist, die Macht des Einzelnen durch eine, wenn Sie so wollen, kollektive Führung zu ersetzen, die den Machtkampf unterbunden hat und dem Land eine neue Perspektive gegeben hat. Und man kann das belächeln, aber wenn Sie sich die Zeugnisse der Menschen in den 50er Jahren der Sowjetunion anschauen und auch der frühen 80er in China, haben das sehr, sehr viele Menschen in China mit einer großen Hoffnung verbunden, weil sie festgestellt haben, dass diese ganz persönlichen Eingriffe in ihr innerstes Leben aufgehört haben und sie mehr Erwartungssicherheit in ihrem Alltag generieren konnten, mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft.
Wie gesagt, ich hoffe ja auf das Beste. So, nochmal kurz zur Gegenwart und den USA. Als Historiker, haben Sie eine historische Begebenheit, die dem nahe kommt, was aktuell in den USA passiert, bezüglich der Umwandlung auch dieses demokratischen Landes zu einem mit mehr autoritären Gesichtspunkten orientierten Regierungssystems? In der Größenordnung? In der Schnelligkeit? Oder ist das historisch gesehen einmalig?
Naja, es gibt ja sehr dunkle Kapitel in unserer eigenen Geschichte, die einem dann natürlich einfallen, wobei ich auch
Aber wir
vorsichtig.
wollen ja keine Vergleiche ziehen.
Genau. Und was aber, glaube ich, ein Phänomen ist, was immer wiederkehrt, ist, dass es die Leute, wenn es passiert, in ihrem Alltag, und wir wissen ja nicht, wie das ausgeht. Es kann ja auch sozusagen noch sich in eine für uns positive Richtung und für die Amerikaner positive Richtung entwickeln. Aber was schon erstaunlich ist, wie sehr Menschen in ihrem Alltag verhaftet sind und wenn Dinge passieren, so über Nacht zwitschern die Vögel weiter, die Sonne scheint, das Leben geht weiter und man ist sozusagen mit seinem Alltag beschäftigt. Und ich habe ja ein paar Jahre auch unter Trump 1 in den USA gelebt und hatte den Eindruck, dass die Menschen doch einfach fertig sind. Also ich sag mal so, als Trump das erste Mal an die Macht kam, gab es schon sehr, sehr viel öffentlichen Protest und sehr viel sozusagen Aktivitäten, wo man sich gegen Trump gewehrt hat. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute einfach müde sind und sozusagen auch ermattet sind. Das muss nicht immer so bleiben, aber bei dem, was jetzt gerade passiert, was auch viele Menschen betrifft, auch für Menschen, die intellektuellen, aber auch finanziellen Ressourcen haben, sich dagegen zu wehren. Also es sind ja vor allen Dingen Menschen, die jetzt gerade arbeitslos werden. Das sind ja alles sozusagen Leute mit Hochschulabschlüssen, die in den Städten wohnen, die ganzen Bundesbediensteten. Da gibt es ja kaum Widerstand. Ja, und das ist schon sehr erstaunlich. Und ich habe darauf noch keine Antwort gefunden, aber würde dann schon Parallelen sehen zu historischen Entwicklungen, die es in der Vergangenheit gab, wo sich sozusagen demokratische Staaten in nicht demokratische Ordnung verwandelt haben und viele Menschen es erst erkannt haben, als es zu spät war.
Ich würde gerne weniger wissen und weniger verstehen und mich nur mit meinem Alltag beschäftigen können. Es würde, glaube ich, mir das Leben aktuell viel leichter machen. Ja. Ich beneide meine Mutter, um ehrlich zu sein, gerade sehr, sehr doll, denn sie meint, ich steigere mich da zu sehr rein. Und sie genießt die Sonne und trinkt ein bisschen Wein wenn Feierabend ist. Und ich verstehe diese Einstellung. Ich hätte sie auch gerne. Bevor wir uns hier und heute trennen, Hätten Sie noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer? Sie beide hintereinander weg?
In Bezug worauf, wenn ich das fragen darf.
Allgemein eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer. Ich frage das jeden meiner Gäste.
Seid aufrecht.
Das muss Herr Wagner jetzt toppen.
Seid authentisch. Okay.
Ich danke Ihnen recht herzlich. Und auch wenn wir ein wenig abgedriftet sind in aktuelles Zeitgeschehen und die Situation in den USA, würde ich wirklich jedem empfehlen, das Buch zu lesen, China und Russland. Man lernt sehr viel über die Geschichte beider Länder miteinander. Und dass halt das alles nicht so schwarz-weiß ist und dass es sich auch immer mal verändern kann, was die Beziehungen beider Länder zueinander angeht. Und dass man da auch sehr, sehr viel versteht um die Beziehung in der Gegenwart. Und dass es vielleicht nicht so eine unumstößliche Freundschaft ist, wie wir das alle denken. Nichtsdestotrotz sollte man sich keine Illusionen hingeben. Ich glaube, Xi und Putin werden erstmal eng miteinander zusammenarbeiten, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Insofern danke ich Ihnen beiden recht herzlich und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, Sie irgendwann beide zusammen oder einzeln wiederzusehen, zu neuen Werken, zu China und Russland und überhaupt allem drum und dran. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Dankeschön, auf Wiedersehen.
Wiedersehen.